Ich darf Sie noch einmal herzlich begrüßen hier beim Kepler-Salon. Mein Name ist Stefan Hamitner. Ich freue mich besonders, heute einen sehr illustren Gast hier begrüßen zu dürfen. Sie kennen ihn bereits an diesem speziellen Overall, den er trägt. Magister Krömer ist eigentlich ein Oberösterreicher aus St. Florian, hat im Stiftergymnasium, im akademischen Gymnasium des Spittelwesen maturiert. Er hat in Innsbruck Astronomie studiert und verschiedene Auslandsaufenthalte absolviert, in den USA, in Chile, in Italien. Und er hat eine ganz spezielle Ausbildung, ganz spezielles Training auch absolviert. Er war Teilnehmer an einer Simulation zu einem Besuch der Oberfläche des Mars. Allerdings dieser Mars war in Utah,
korrekt,
in Texas.
Genau. Ja.
Und ich bitte Sie jetzt einfach Ihre Arbeit und auch Ihre Tätigkeit vorzustellen. Es wird jetzt einige Vortragsteile geben. Wenn Sie Fragen haben, bitte rühren Sie sich, zeigen Sie auf. Ich werde dann das auch einbinden in diesen Vortrag.
Gut. Dankeschön. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Danke fürs Kommen. Ich darf Sie in den nächsten circa 60 Minuten etwa 380 Millionen Kilometer weit entführen und mit Ihnen eine Zeitspanne von etwa 450 Jahren gedanklich durchreisen. Wir machen eine räumliche und eine zeitliche Marathonreise, unter Anführungszeichen. Das Ganze ist hier unter einem Stern stehend, der für mich als Astronom etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und ich habe mich schon wirklich lange, nachdem der Termin vereinbar geworden ist, auf diesen Abend gefreut. Denn in diesen Räumlichkeiten, in diesem Salon, einschalten hilft auch viel, etwas entstanden, wofür ich sehr dankbar sein muss, nämlich mein Arbeitsplatz, nämlich vor etwa 391 Jahren und 5 Tagen ist in diesem Gebäude die Idee entstanden zum dritten Keplerschen Gesetz. Ich glaube, über die Geschichte des Kepler-Salons ist sicher schon des Langen und des Breiten elaboriert worden und Sie kennen wahrscheinlich sehr viel vom Hintergrund, vielleicht sogar mehr als ich, wenn man sich ein bisschen einlesen wird. Das heißt, an dieser Stelle hier ist die Grundlage gelegt worden für eine mathematische Grundlage, aufgrund deren Basis wir mit Raketen im Weltraum rausfliegen können, aufgrund derer Sie Ihr tägliches Satellitenbild bekommen und noch Blicke Ihnen ermöglicht werden in Welten und Orte, die Ihre Eltern und Großeltern noch vielleicht aus Science-Fiction-Romanen gekannt haben und die Ihnen Welten präsentieren, die es Orte sind, wo wir vielleicht sogar die Frage nach der Einzigartigkeit des Lebens im Kosmos beantworten können. Eine sehr weite Reise, ich weiß noch, ob wir vielleicht das Licht ein bisschen dunkler machen können, dass wir ein bisschen mehr den astronomischen Effekt mit nutzen können. Wie gesagt, das Ganze ist basierend auf den Arbeiten von Kepler und so gesehen als Astronom ist es ein sehr besonderes Privileg, auf so heiligen Boden unter Anführungszeichen auch mal da zu sehen und wer weiß, vielleicht schaut er runter und hört sich an, was wir inzwischen mit seinem dritten Keplerschen Gesetz gemacht haben. Das letzte Endes darauf hinausläuft, vielleicht ganz kurz für diejenigen, was astronomisch interessierter sind, also Kepler-Gesetze sagen etwas aus über die Form der Bahnen, eben dass wir ellipsenförmige Bahnen haben von den Planeten, die um die Sonne herumfliegen, beziehungsweise mit welchen Geschwindigkeiten sie sich an welchen Orten bewegen halt. Und das dritte eben, dass ein Verhältnis setzt zwischen der Größe der Bahnhalbachse, der Größe einer Umlaufbahn mit Zentralkörper und die Zeit, die benötigt wird dafür. Also gerade wenn es darum geht, eine der häufigsten Fragen, die wir in dem Bereich gestellt bekommen, ist immer, wie lange fliegt man denn zum Mars zum Beispiel? Das zu beantworten, war Aufgabe des dritten Keplerschen Gesetzes unter Anführungszeichen. Damit wir aber wirklich in das Thema hineinrutschen, und es ist etwas nicht ganz Alltägliches, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, haben wir gedacht, ich habe an zwei Stellen am Anfang und am Ende dieses Vortrages so eine kleine Emotion eingebaut. Das ist nichts anderes wie Bilder mit ein bisschen Musik, um einfach emotional in den Themen hineinzutauchen, das bis vor einer Generation noch fast ausschließlich Science Fiction gewesen ist und heutzutage schon Arbeitsplätze bietet und wahrscheinlich ihre Kinder und Kindeskinder vor die Qual der Wahl stellt, wo sie ihre Flitterwochen verbringen wollen, in der Umlaufbahn am Mond oder vielleicht, wenn sie es leisten können, auf dem Mars. In diesem Sinne darf ich Sie bitten, lehnen Sie sich zurück, genießen Sie einfach die nächsten 3 Minuten und starten eine Reise, die eben vor knapp 400 Jahren hier in diesen Räumlichkeiten ihren Ausgang genommen hat. Sehen wir schon im Hintergrund das erste Kapitel dieser Reise, nämlich ausgehend von dem Ort, den wir als einziges astronomisches Objekt mit freiem Auge noch wirklich mit Struktur erkennen können, im Sinne von, ja, hier gibt es eine andere Welt, die nicht nur aus einem Punkt besteht, der am Nachthimmel leuchtet, sondern wir haben eine Welt, die vielleicht mit Meeren bedeckt ist, wo dann Mondkühe grasen, so war die Ansicht so bis in das 17. oder 18. Jahrhundert im Prinzip hinein. Diese Welt hat sich als ein Ort entpuppt, der um einiges trockener ist und nicht ganz so aufregend mit Außerirdischen bestückt ist, als wir ursprünglich gehofft haben im 18. Jahrhundert, nämlich dem Mond selber. Ich habe mir gedacht, als ersten Ort dieser Reise möchte ich Ihnen ein bisschen was über unseren Erdnachbarn erzählen, einzigen Trabanten, den wir haben, über lange Zeit hinweg. Die von Ihnen, die sehr sich in die Thematik eingelesen haben, wissen vielleicht, dass die Erde mehrere Monde hat. Das haben wahrscheinlich noch nie gehört, die meisten von Ihnen. Die Erde hat mehrere Monde, allerdings nicht für lange Zeit. Wir haben uns, also es gibt so eingefangene Asteroiden, die über längere Zeit, sprich für ein paar tausend Jahre, die Erde begleiten und dann wieder in den Tiefen des Sonnensystems verschwinden halt. Und das sind praktisch unsere Monde auf Zeit, Leasing-Monde unter Anführungszeichen. Ich habe mir gedacht, vielleicht schauen wir uns dieses erste Himmelsobjekt dann im Detail an. Sie haben vielleicht noch aus der Schule heraus im Hinterkopf das Wissen, der Mond ist ca. 384.000 Kilometer entfernt. Und da sind wir schon bei so einem prinzipiellen Problem in der Astronomie, nämlich die großen Entfernungen. Es sind also Distanzen, die man im Alltag eigentlich kaum benötigt. Und dazu möchte ich ganz am Anfang, das ist immer der Startpunkt meiner Reisen, ein bisschen ein Gefühl vermitteln für Distanzen. Allein im Sonnensystem, der praktisch unser astronomischer Vorhof unter Anführungszeichen ist, beginnend mit etwas, das Sie hoffentlich alle gut kennen, mit der Erde. Jetzt kommt die erste Publikumsfrage. Wie groß ist denn die Erde? Oh mein Gott, er fragt. Durchmesser ungefähr. Ausgezeichnet, damit sind Sie einmal schneller und korrekter als die meisten sonstigen Audiences. 12.500 Kilometer, sagen wir, ungefähr. Wenn das so groß ist wie meine Faust, sind das 12.000 Kilometer, sind das ungefähr 25.000 Kilometer, sind das 50.000 Kilometer und hier haben wir 100.000 Kilometer. Schauen wir uns an, wo da der Mond dazu ist. Darf ich Sie bitten, dass Sie vielleicht die Erde machen und die Faust hochhalten? Damit haben wir also unseren Referenzpunkt. Sind wir auf 100.000 Kilometer, 200.000 Kilometer, ich muss jetzt die Entfernung ein bisschen relativistisch krümmen, 300.000 Kilometer und 380.000 Kilometer. Da ist der Mond so groß wie eine Nuss. Okay. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, sind wir auf 500.000 Kilometer. Die ganze Distanz bis zur Faust mal 2 haben wir 1 Million Kilometer. Und das Ganze mit 380, da sind wir am Mars. Das heißt, wenn man es eigentlich genau betrachtet, dann könnte man fast zu der Aussage, danke, verleitet sein, der Weltraum besteht zum Großteil eigentlich aus nichts. Ja, fast nichts, unter Anführungszeichen. Strahlung, Staub, aber im Wesentlichen Hochvakuum. Da gibt es nicht sehr viel. Und das sagt uns schon, dass eigentlich dort immer, wo Himmelskörper sind, etwas Besonderes sein muss. Wie eben Einschlagstrukturen, Kratern, Atmosphären, Leben. Vielleicht ganz kurz ein paar Eckdaten, nur dass wir wieder wissen, wo unser Ausflugsziel im Endeffekt hinführt. Ein paar Dinge, die Zahlen sind nur für die Freaks unter Ihnen gedacht, die müssen Sie nicht lesen, ich werde Sie nachher nicht abfragen. Mit ein paar wenigen, die vielleicht von Bedeutung sind für den Vortrag selber halt. Der Mond selbst ist durch einen Einschlag entstanden, eines marsgroßen Himmelskörpers vor etwa knapp 5 Milliarden Jahren ungefähr, hat damit einen Großteil der Kruste abgeschlagen, der Teil dieses Materials irgendwo im Weltraum verloren gegangen und ein gewisser Teil hat daraus eben den Mond gebildet. Der Mond ist ein Kind der Erde, unter Anführungszeichen. Hat ungefähr, etwa so ein Viertel des Durchmessers, wenn man so knapp in ungefähr Siebtel der Schwerkraft. Das heißt, wenn Sie auf der Erde 1 Meter hochspringen, können Sie auf dem Mond 7 Meter hochspringen. Das wird sicher eine witzige Sache sein, die ersten Olympischen Spiele auf dem Mond, oder was, ein Basketballturnier, wenn dann der Korb in 24 Meter Höhe hängt, oder das muss man gut zielen wahrscheinlich. Man könnte zum Beispiel auch mit also auf einer Mondbasis, wo also Luft in einer Hülle, in einer Station praktisch vorhanden wäre, könnte man mit entsprechend großen Flügeln auch mit Muskelkraft des Menschen fliegen. Ein uralter Menschheitstraum würde da wahr werden, dass wir also ohne Motoren uns in die Luft begeben können. Man könnte auf dem Mond zum Beispiel auch nicht ertrinken auf einem fiktiven See, zum Beispiel, weil der Auftrieb dementsprechend stark genug ist. Ich habe in diesem Vortrag zwei Rätselbilder eingebaut. Das ist das erste davon. Und zwar, wenn Sie hier hinschauen, sehen Sie eine Gesamtansicht des ganzen Mondes. Hier sehen Sie die Vorderseite und hier die Rückseite. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, der Mond schaut immer gleich aus, obwohl er auch rotiert. Das kommt deswegen, weil er so eine gebundene Rotation hat. Das heißt, er rotiert genauso schnell, wie er braucht, um die Erde einmal rundum zu umrunden. Das nennt man gebundene Rotation. Ja, wirkt das, was so wichtig ist. Heißt aber nichts anderes, ist, dass mit Ausnahme des Raumfahrtzeitalters niemals ein Mensch gewusst hat, wie die Rückseite des Mondes ausschaut. Man hat gedacht, die meisten Himmelskörper sind rund und Meteoriten schlagen überall ein, da wird es schon in recht viel anders ausschauen. Und wie dann so in den 70er, 60er Jahren die ersten Mondsonden der Sowjets damals gerade um die Ecke gebogen sind, hat man gesagt, komisch, das schaut schon ein bisschen anders aus. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie so dunkle und helle Flecken, wie diese Meere da, Maria auch bezeichnet, und auf der anderen Seite eigentlich, naja, Maria gibt es so eigentlich keine. Das ist irgendwie seltsam, weil eigentlich der Einschlagswinkel statistisch verteilt sein sollte. Man sollte über den Krater, man sollte über den Maria. Der Grund dafür hat man lange gerätselt, bis man draufgekommen ist, das ist deswegen, weil die Krustendicke des Mondes auf der Vorderseite ein bisschen dünner ist als die Rückseite. Dass wenn ein großer Einschlag ist, kann der leichter durch die Kruste durchgehen und die damals noch flüssige Kernzone erreichen und das Magma, was austritt, formt genau dieses Gesicht im Mond. Ja. Die Chinesen sagen auch die Prinzessin dazu, es gibt auch Völker, die Hasen drinnen sehen. Das ist eine tolle Sache in der Astronomie, der Fantasie kann da freien Lauf gelassen werden. Ja. Es gibt also gewisse Wechselwirkungen, Sie kennen alle die Gezeiten, Ebbe und Flut werden vom Mond erzeugt zum Beispiel, ist auch unsere Kultur in der Sprache tief verwurzelt, der Mondtag ist der Mondtag oder ein Monat ist auch mit dem Mond verkoppelt zum Beispiel, halt bis hin zu biologischen Zyklen etc. Das hat auch ein bisschen einen Einfluss auf unsere Zeitrechnung, also der Mond verlangsamt unsere Erdrotation. Also diese halbe Stunde, die jeden Tag abgeht, beim Schlafen oder beim zu wenig Zeit fürs Mittagessen, könnte der Mond dran schuld sein, unter Anführungszeichen. Das ist auch, die Erde rächt sich, insofern nämlich, dass sie den Mond abgibt. Der Mond entfernt sich im Augenblick, während wir reden, etwa 3,8 cm pro Jahr. Und das Ganze verdeutlichen, habe ich das Ganze auf Linz bezogen, sehen Sie die Föst, eine Nachtaufnahme mit dem Mond mit dazu. Und wenn man das Ganze 2 Milliarden Jahre zurückrechnet, daran sieht man auch eine Computeranimation, also Simulation ist, die Föst hat es vor 2 Milliarden Jahren noch nicht ganz gegeben, dann hätte der Mond so ausgesehen. Ja. Also ich glaube, wenn man so ganz plastisch dominant am Himmel so ein Objekt hat, ich glaube, dann hat man viel eher auch das Bedürfnis, da mal hinzugreifen und zu schauen, wie das schmeckt, was da dahinter steckt, unter Anführungszeichen halt. Das ist auch oft eine interessante philosophische Frage, die wir uns gestellt haben immer, was wäre gewesen, wenn uns das Leben oder die Menschen sich in einer Welt entwickelt hätten, wo es ständig bewölkt gewesen wäre, wo man nicht gerne gesehen hätte, hätten wir trotzdem so früh das Bedürfnis entwickelt, in die Luft zu gehen oder zu den Sternen zu greifen halt? Das ist vielleicht eine ganz uninteressante Frage, wenn wir uns im Ozean entwickelt hätten, ne, weg von der Atmosphäre. Ja, gibt gewisse Wechselwirkungen. Der Mond selber ist ein staubtrockener Himmelskörper. Also wenn Sie kiloweise Lunarenregolith, das ist dieses staubförmige, kompakte Zeugs auf dem Mond, auf der Oberfläche, so im Prinzip wie ein Silikatgestein letzten Endes, auspressen, kriegen Sie kein Wasser aus. Das ist staubtrocken halt. Bis auf eine Region, die also auch für die Zukunft extrem interessant sein könnte, nämlich die Polarregionen. Sehen Sie hier diese ein bisschen kompliziert ausschauende Grafik da, ist ganz einfach erklärt. Sie haben hier die Erde und da ist der Mond. Und hier haben Sie eine Ebene, die nennen wir die Ekliptik. Das ist die Umlaufbahnebene der Erde, um die Sonne rundherum. Ja? Und Sie wissen, die Erde ist geneigt dazu, so entstehen auch die Jahreszeiten, ja, zum Beispiel. Und wenn man genau schaut, sieht man hier, dass der Mond, anders als die Erde, fast senkrecht auf die Ekliptik steht. Das klingt noch nicht so wirklich spektakulär, hat aber einen ganz praktischen Effekt. Nämlich, wenn wir auf dem Pol stehen und den Sonnenlauf betrachten, dann sehen wir, dass über einen Mondtag, der dauert 2 Wochen, Mondnacht wiederum 2 Wochen, also sind lange Arbeitstage als für Astronauten auf dem Mond, dass die Sonne gerade mit 1,5 Grad am Horizont dahin schrammt und dann wieder untergeht. Das heißt, wenn Sie am Kraterboden sind, von Ihnen Einschlagskrater, dann kann es sein, dass Sie überhaupt nie ein Licht sehen, ein Sonnenlicht. Das ist wie in Rattenberg in Tirol, wo es Inntal so stark ist. Ja? Also, Sie wissen, da gibt es auch Probleme, ja? Alle Depressionen und so weiter. Der Punkt ist der, wenn hier Wassereis vorhanden ist, zum Beispiel durch Kometeneis eingetragen, dann kann das über lange Zeit hinweg, über Millionen von Jahren über Milliarden von Jahren in einem kosmischen Kühlschrank aufbewahrt werden. In dieser Region hier hat man Temperaturen von 40, 50 Kelvin. Das ist ganz kalt, so minus 230 Grad Celsius ungefähr. Das heißt, hier haben sie eine Art kosmische Tankstelle. Heißt nichts anderes, das Wasser kann man aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff und voilà, wir haben Raketentriebwerk, Antriebsmaterial letzten Endes halt. Das heißt, man kann Wasser eben nicht nur zum Zähneputzen und Trinken verwenden, sondern auch als Raketentreibstoff. Das heißt, der Vorteil ist der, wenn ich vom Mond aus starte, da brauche ich nur ein Siebtel der Kraft, die ich brauche, um von der Erde aus zu starten. Das ging vielleicht, und ist ja ganz spektakulär, wenn Sie rechnen, dass etwa 95% der Kraft des Schubs, die ein Raumschiff braucht, um zum Mond zu gelangen, verwendet wird, um die ersten 100 Kilometer in der Atmosphäre zu überwinden, dann können Sie sich vorstellen, was das eigentlich bedeutet letzten Endes. Das ist unser, diese Grafik hier, ist unser Mile, unser Stepping Stone, unsere Schwelle in das Sonnensystem rein. Bitte? Da das Wasser drin, ja, da hat man, danke, war bis vor 30 Jahren hypothetisch, man hat dann also mit Radarmessungen von Arecibo aus, von der Erde aus gesehen, man kann mit Radarwellen ein bisschen ums Eck schauen, dass hier also eine Reflexionssignatur ist, die eindeutig auf Wasser hinweist. Was wir nicht wissen, und das ist die große Frage, warum wir es genau anschauen müssen, ist, in welcher Form? Ist das jetzt einfach nur Eisgranulat, was mit Staub umzogen ist, sind das Wasserlinsen? Es hat natürlich jetzt viele technische Konsequenzen, wie es prozessieren soll. Aber es ist doch einiges an Menge vorhanden. Keine Ozeane natürlich halt, aber ich sage jetzt, wenn man ein paar Raketen füllt, überhaupt kein Problem. Das heißt, so war der Stand im Prinzip bis in den 60er Jahre. Sie wissen vielleicht, wir feiern heuer 40 Jahre Apollo 11, der erste Mann die Mondlandung, initiiert von einem Präsidenten, der leider viel zu kurz im Amt geblieben ist, wie Sie wissen, John F. Kennedy, der also ein unglaublich mutiges Statement im Reichsstadion gemacht hat, also in Houston in Texas, wo er gesagt hat, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal. Also er glaubt, dass diese Nation, die USA, sich dazu durchringen sollten, das Ziel eines Mondfluges zu erreichen und das nicht nur, weil es, wie gesagt, not because it's easy, but because it's hard, nicht weil es einfach ist, sondern weil es anstrengend ist, weil es ein komplexes Unterfangen ist letzten Endes, weil es ein Maß ist für den Entwicklungsgrad einer Gesellschaft, wie sehr sie mutig ist, neue Horizonte zu erreichen. Das Ganze ist dann kulminiert, ich möchte hier nicht die Geschichte breitreten, in einem Projekt, das Sie alle gut kennen, denke ich einmal, Apollo 11, mit diesen drei Gentlemen, Armstrong, Aldrin und Collins, die also am 20. Juli 1969 zum ersten Mal Fuß auf den grauen Himmelskörper gesetzt haben. Wir haben übrigens im Ars Electronica Center am 20. Juli dazu auch eine Feierlichkeit vorgesehen, wo wir also ganz, ganz tolles Bildmaterial auch zeigen werden, im großen Deep Space, wo man also auf einer riesen Leinwand einiges Material mitbekommt. Die Rakete selber sehen Sie hier auch im Modell, ich habe jetzt einfach ein Symbol praktisch aufgestellt, das Ding ist 110 Meter hoch. Ich komme aus St. Florian, Berlin, der Kirchturm vom Stift ist ungefähr so hoch. Ja, nur als Vergleich. Diese Rakete ist ein Meisterwerk, das nie eine Fehlfunktion gehabt hat, also im Sinne von, dass irgendwas explodiert wäre, anders als beim Space Shuttle, wie Sie wissen vielleicht. Zum Vergleich nur, das Space Shuttle ist in der Lage, ca. 25 Tonnen, bis zu 30 Tonnen mit ein paar Tricks, an Nutzlast in die Umlaufbahn zu bringen. Das Ding schafft 100 Tonnen. Das Space Shuttle verbrennt pro Sekunde 8 Tonnen Treibstoff, pro Sekunde. Ja, also ein Autobus voll an Klang im Endeffekt. Dieses Ding liegt also in mehrere Dutzend Tonnen pro Sekunde Bereich halt. Ja. Diese Technologie haben wir wieder verloren. Mit Ende des Apollo-Programms, leider Gottes. Ja. Aus vielen Gründen heraus, was ich vielleicht dann auch nicht bestechen lasse mit einem Bier, das ich nicht genauer erzähle. Woran man denken sollte ist, von hier bis hier sind die Räder des Raumschiffes. Dieses Ding hier, mit Ausnahme der Rettungsrakete oben, ist das, was gemeinsam mit dem Mondmodul zum Himmel geflogen ist. Und das, was zurückgekommen ist, war genau dieser kleine Kegel. Viel Treibstoff, wenig Nutzlast. Ja? Man muss wirklich sagen, diese Männer, die da geflogen sind, waren mutig. An den dünnsten Stellen war das Raumschiff gerade einmal vom Flugzeug Aluminium ein paar Millimeter dick. Wenn Sie einen Kugelschreiber nehmen, ja, oder ein Taschenmesser mit kräftig dagegen geschlagen hätten, hätten sie ins Vakuum durchgestochen. Ja. Ihre Videokamera, wie wir da vorne das hier sehen, zum Beispiel diese kleinen Home-Kameras da, also sicher tolle Kamera, aber die Kompaktkameras da, haben mehr Schaltkreise als das ganze Apollo-Raumschiff gehabt hat, die ganze Saturn V letzten Endes. Ja. Die Anzeigen zur Apollo-11-Mission da drinnen, die ganzen technischen Anzeigen, was ich, Treibstoffstand, Geschwindigkeit, was auch immer halt, die waren noch mit Röhrenziffern gemacht. Das werden die Jüngeren unter Ihnen gar nicht mehr kennen. Das sieht man ab und zu noch in Liften, wo man keine Digitalanzeigen hat, sondern diese Glühwendeln, was nach der Reihe Stockwerke angeben. So sind die noch geflogen im Endeffekt. Ja. Als die Landestelle klar gewesen ist und man den kurz, also man hat so einen Abbruchpunkt, wenn man da nicht rechtzeitig wieder umkehrt, dann hat man nicht genügend Treibstoff mehr zum Zurückkommen halt. Also ein Point of No Return, ein Punkt, wo man nicht mehr zurückkommen kann. Ich stelle Sie mir vor, man ist in einer Landekapsel, zwei Leute sind runtergegangen, Armstrong und Buzz Aldrin, und stehen kurz vor Landung, kommen drauf, hoppala, dort wo wir landen wollten, ist alles voller Felsblöcke, dort können wir unmöglich landen, brauchen eine alternative Landestelle. Ihr Treibstoff ist schon, die Nadel ist schon kurz vorm, Sie kennen es alle vom Autobahn fahren, kurz vor der letzten Tankstelle oder sowas noch, ja, schlechte Gewissen, soll ich nicht, und dann wird es runtergehen an der Tankzeige. Er hatte noch 7 Sekunden Resttreibstoff. 7 Sekunden. Eine Entfernung von 384.000 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle. Das nenne ich Mut. Ja. Ja, dementsprechend groß war auch noch die Erleichterung, wie die Dinger dann noch tatsächlich erfolgreich runtergekommen sind. Was hier ja zu Zeiten war es noch akzeptabel, sogar im JSC noch zu rauchen. Das wäre völlig ausgeschlossen heutzutage. Es waren insgesamt 400.000 Leute in dem Programm angestellt. 400.000 Menschen, was für dieses Programm gearbeitet haben. Die USA, das ist erwiesen auch in Studien inzwischen, führen einen Großteil ihres technologischen Vorsprungs und dieses anything goes, dieses Gefühl, wir können etwas tun, dezidiert noch zum Großteil diese Dinge zurückhalten, weil es ein Großteil eben der amerikanischen Geschichte ist letzten Endes. Das hat noch niemand anders gemacht letzten Endes. Noch nicht. Diese Zeitskala soll ein bisschen ein Gefühl vermitteln, wie es dann weitergegangen ist. Wir haben also nach dem Apollo-Programm, das hätte bis Apollo 18, Apollo 19, da hat sogar Pläne bis Apollo 21 gegeben, stattfinden sollen, ist nach 1972, nach Apollo 17 abgebrochen worden. Leider Gottes, Vietnamkrieg, andere politische Prioritäten, war letzten Endes auch nicht wissenschaftlich motiviert, sondern vor allem auch geopolitisch. Es war ein Wettlauf gemeinsam mit den Sowjets, denn wenn ich in der Lage bin, eine Rakete zu bauen, die in 90 Minuten einmal um die Erde rundum fliegt, da kann ich dir auch im Kalten Krieg eine Atombombe auf den Kopf werfen, unter Anführungszeichen. Das war im Prinzip der technologische Treiber dahinter letzten Endes. Dann ist die lange Zeit, dann kommt der Space Shuttle. Der Space Shuttle, was Sie alle kennen, wird nächstes Jahr seine Flüge einstellen. Die Flotte ist auch dementsprechend geschrumpft mit zwei katastrophalen Flügen, leider Gottes, die also zum Verlust auch der Crew geführt haben. Seit so etwa 1994, also über 15 Jahre schon, ist die internationale Raumstation in Betrieb und es geht weiter. Ja, also es endet nicht, wir sind gerade dabei, die Zukunft weiterzubauen. Das ist eine amerikanische Folie, das sind halt nicht die europäischen Sachen, da würde sich gar nicht auszahlen, eine Folie dafür zu machen. Was wir also hier haben, ist einerseits Space Shuttle Extended Operations, aber nicht mit dem Shuttle selber, sondern mit kommerziellen Anbietern. Sie müssen sich vorstellen, die Raumstation wird noch weiter betrieben. Jetzt ist aber das Problem, dass, wer fliegt hin? Das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen den Europäern, den Russen, die Chinesen wollten damit mitmachen, aber die haben sie mit rausgemessen, die Brasilianer, die Amerikaner und ein paar andere kleinere Staaten. Japan war auch dabei zum Beispiel. Bemannten Zugang haben die Russen und die Amerikaner. Und wenn die Amerikaner bis 2010 das Shuttle einstellen und erst mit ca. 2017 ungefähr eine Nachfolge, über die nachher sprechen werde, zur Verfügung haben, das ARES-Programm, das Apollo-Nachfolge unter Anführungszeichen, dann gibt es eine Lücke von ein paar Jahren, wo die Amerikaner keinen eigenständigen Zugang zum Weltraum haben. Sie müssen sich bei den russischen Sojus-Raketen einkaufen. Das ist natürlich, die können verlangen, was sie wollen dafür. Ne? Deswegen versuchen sie das mit kommerziellen Anbietern in der Zwischenzeit zumindest vorübergehend abzudecken. Und das soll also heißen, dass wir so bis ca. 2017, 2018, 2019 mit der Nachentwicklung rechnen können vom Constellation-Programm, so heißt der Apollo-Nachfolger, mit einem Raumschiff, was also zweigeteilt ist, einer Cargo-Version, das ist im Prinzip der LKW für die schweren Nutzlasten, und einem schlanken Ferrari, der Ares-1, für den bemannten Transport halt. Um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein kleines Video mitgebracht, das ich nachher gleich zeigen werde, was man da alles machen möchte. Erstens mal neuer Zugang zur Raumstation. Zweitens, ab 2020, 2022 neue Flüge bis hin zum Mond. Diesmal mit Langzeitaufenthalten. Diesmal nicht mit zwei, sondern vielleicht mit vier Leuten auf der Oberfläche. Vielleicht sogar eine Möglichkeit, so viel Hardware mitzunehmen, dass ich eine kleine Station mit aufbauen kann. Mit Langstreckenexploration, mit Langstreckenerkundungsfahrten zum Beispiel. Um eben auch, muss man auch sagen, der Mond ist eine Art geologisches Archiv des Sonnensystems, auch ein bisschen unsere eigene Geschichte mit zu erkunden. Das Ganze geht natürlich nicht alleine, sondern es wird man auch in Kooperation machen mit diversen Raumfahrtagenturen, ein paar Logos da aufgezeichnet. Das heißt, man hat eine geteilte Mission. Man startet zuerst einmal mit einer Schwerlastrakete, um einmal Infrastruktur in die Umlaufbahn zu bringen. Und erst wenn das im Orbit ist, dann startet man mit den Menschen. Die Aufenthaltszeit des Menschen im Weltraum möchte man tendenziell eher kurz halten, auch aus Sicherheitsgründen raus. Solange man unten ist, kann man zwar vom Flugzeug erschlagen werden oder beim Straßenpferd überfahren werden, aber das ist nicht, also aber im Weltraum gibt es ganz andere Gefahren, also deswegen möchte man diese Aufenthaltszeit möglichst kurz halten. Und dann gibt es ein Docking-Manöver in der Erdumlaufbahn, das ist schon mehrmals auch bei Apollo gemacht worden. Und eine Departure Stage, die also natürlich nicht mehr aerodynamisch geformt sein muss, fliegt dann weiter entweder zum Low Lunar Orbit, also in die Mondumlaufbahn. Ein Teil davon geht runter, ähnlich wie bei Apollo auf die Mondoberfläche, und dann wird dann auch wieder angedockt und zurückgeflogen. Das ging jetzt ein bisschen trocken, auch diese Grafik schaut jetzt ja besonders aus. Ich habe mir gedacht, die Amerikaner sind da sehr geschickt darinnen, darf ich Ihnen vielleicht ein kleines Video zeigen, wo das Ganze etwas animierter präsentiert wird. Braucht man Ton auch.
Backstart. Copy your backstart. Fly back with the carry.
Thank you.
Es sind also Animationen, die, glaube ich, ganz, ganz nett und interessant sind und die, glaube ich, wirklich den Action dabei bringen. Es wird hoffentlich nicht ganz so dramatisch ablaufen, das Ganze. Man kann nicht jetzt einfach sagen, boah, toll, das ist Hollywood, das schaut super aus. Und zu Recht immer fragen, ja, wie schaut es jetzt aus mit wirklicher Hardware? Und da habe ich auch Ihnen etwas mitgebracht, da brauche ich jetzt kommt die Special Effects Sache mit dem Tonsystem. Und zwar, es gibt jede Menge auch schon Hardware-Entwicklungen, die meisten davon sind nicht wirklich jetzt so arg spektakulär, wo man mal Konzeptstudien macht und irgendwelche Triebwerkstests macht. Man hat aber schon angefangen, die Triebwerke, die Maschinen zu bauen, die eines Tages den Menschen für den zweiten Schritt auf dem Mond bereit machen, die eines Tages auch Menschen auf den Mars bringen werden. Und was ich Ihnen als nächstes zeige, ist ein Video, das also bei Weitem nicht so actiongeladen ist, aber das meiner Meinung nach eine viel brisantere Hintergrundinformation mit sich birgt. Nämlich, was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Static Firing Test. Das ist ein Zündtest eines Triebwerkes, das man also festgemacht hat, um die Schubwirkung zu messen, zum Optimieren von der Technologie letzten Endes. Wobei dieses Triebwerk prinzipiell mit Wasserstoff-Sauerstoff betrieben werden kann, genauso auch wie die jetzigen Shuttle-Maschinen zum Beispiel, aber das genauso auch mit einem alternativen Treibstoff geführt werden kann, nämlich Methan. Das klingt auch nicht so spektakulär, aber wenn man weiß, woher das Methan kommt, wird es schon interessanter. Nämlich Methan, CH4, das kennen Sie auch als Treibhausgas wahrscheinlich, in der Raumfahrt lieben wir es, weil das kann man auf dem Mars in größeren Mengen erzeugen. Man kann nämlich, dass die Marsatmosphäre, jetzt wenn wir noch mal kurz kommen, besteht zum Großteil aus Kohlendioxid. Das kann ich aufspalten in Kohlenstoff und in Sauerstoffteil. Den Kohlenstoff kann ich mit von der Erde mitgebrachten Wasserstoff zu CH4 verbinden, also Methangas, und mit dem Sauerstoff verbrennen. Ich kann im Prinzip einen Großteil des Treibstoffes vor Ort auf dem Mars erzeugen. Das ist genauso, das nennt man in situ Ressourcenverwendung, das kennen Sie alle, wenn Sie auf Urlaub fahren. Wenn Sie auf Italien, auf Bali Urlaub fahren, nehmen Sie auch nicht alles mit, was Sie brauchen, sondern Sie wissen, es gibt unten Tankstellen, die, wenn ihr gerade gestreikt wird, auch offen haben, wo Sie Frischwasser haben und so weiter. Sie nehmen alles vor Ort. Und genauso auch hier ist die Idee, die ganze Atmosphäre des Mars als eine riesengroße Tankstelle zu sehen. Und dass die NASA jetzt schon mit einer Firma, das ist SpaceX, X-Core, ein Triebwerk testet, das auch mit Methan zufälligerweise funktionieren kann, ist schon ein ganz starkes Indiz dafür, wofür diese Triebwerke im Endeffekt eingesetzt werden. Ich möchte einfach zeigen, dass Sie ein Gefühl kriegen, diese Maschine ist eine Miniaturversion von dem, was im Endeffekt bei der Ares-Rakete, was Sie vorher gesehen haben, verwendet wird. Das ist im Prinzip der Tretroller im Vergleich zum SUV, mit dem Sie nachher dann zum Mars fliegen werden. Bitte? Den Wasser, die Frage ist, ob man Wasserstoff mitnimmt, ja. Absolut. Ja, er ist masseloser, also masseärmer. Ich spare mir damit 7/8 des Treibstoffgewichts. Und mit jedes Kilogramm, was ich zum Mars mitnehme, muss ich zuerst mal aus der Erdumlaufbahn bringen, von der Erde wegbringen halt, und da steckt dann eine große Masse drinnen halt. Volumenmäßig ist es wurscht. Volumen spielt im Weltraum keine Rolle. Genau. Gute Frage. In diesem Sinne einfach zurückgehen, horchen Sie mal an, wie so ein Babytriebwerk sich anfühlt. Jetzt gehen wir nochmal zurück, dass wir von gleich, von Anfang an den vielen Ton haben, wie die vorschlagen. Schon, da ist ein bisschen Kraft dahinter. Ja? Okay, das ist im Prinzip so die Idee dahinter, auch ein bisschen mit einem Spruch im Hinterkopf, so as we leave, as we came, die letzte Mondmission 1972, Apollo 17, mit den letzten Worten, die auf dem Mond gesagt worden sind, wir verlassen den Mond wieder so, wie wir gekommen sind und so Gott will, wenn wir zurückkehren, mit Hoffnung und mit Frieden für die ganze Menschheit. Ja. So ist auch Titel übrigens von dem Mars Electronica Center for All Mankind für dieses Event. Ja, und dieses fantastische Bild zeigt dann schon jetzt das nächste Ziel. Im Prinzip ist oft dann die Frage, ja, wieso fliegen wir zum Mond wieder zurück? Eigentlich waren wir da eigentlich schon. Ne? Wieso machen wir es wieder? Und da gibt es immer diese berühmte Reply, die auch bei Apollo 13 in dem Kinofilm fantastisch, da immer gesagt wird, halt, was wäre gewesen, wenn nachdem Christopher Columbus mit seinen Schiffen nach Indien aufgebrochen ist und hoppla über Amerika drüber gestolpert ist, wenn da man auch gesagt hätte, ja, eigentlich waren wir schon dort, brauchen wir nicht mehr hinfliegen, ne? Dann wäre es einfach nicht Teil unserer Kultur geworden, diese Welt wahrscheinlich. Gell? Okay, nächstes Ziel, Mars. Mars ist vielleicht bin ich ein bisschen vorbelastet auch dazu, um ein Eck interessanter wie der Mond für mich, weil ich bin ein Marsforscher, das ist natürlich subjektiv, also glauben Sie der Aussage nichts. Ich darf Ihnen vielleicht auch hier einen kleinen Steckbrief zu Gemüte führen, was da ungefähr uns erwartet. Der Mond, also der Mars selber ist etwa 83 Millionen Kilometer entfernt, im Worst Case. Er hat zwei Monde, Phobos und Deimos, die griechisch bewanderten unter Ihnen werde ich identifizieren als die Ausdrücke für Furcht und Schrecken, passend zum Kriegsgott Mars. Man darf aber nicht vergessen, der Mars war auch bei den Griechen nicht immer der Kriegsgott. Die römischen und griechischen Götter haben die Angewohnheit gehabt, ab und zu einen Jobwechsel zu machen. Und bevor er Kriegsgott geworden ist, war der Gott des Ackerbaus der Mars. Und das ist einfach eine Beziehung, die uns ein bisschen lieber ist als der Kriegsgott. Vielleicht ist es nicht ganz so martialisch. Hat eine Atmosphäre, die knapp 1% des irdischen Luftdrucks ist. Der ist leicht, also ungefähr halb so groß wie die Erde. Das sehen wir auch im nächsten Bild. Das heißt, er hat nur ein Drittel der Erdschwerkraft ungefähr. Das heißt, wenn Sie auf der Erde 1 Meter hochhüpfen können, können Sie auf dem Mars 3 Meter hochhüpfen. Was sehr praktisch ist, der Mars hat eine Oberfläche, die ungefähr so groß ist wie die Landfläche der Erde. Und er hat eine Umlaufzeit, eine Rotationsdauer, was gleich mit der Erde ist. Ungefähr. Eine halbe Stunde Unterschied ist in etwa. Das heißt, der Mars-Tag dauert ungefähr so gleich lang wie ein Erdtag. Ist sehr praktisch auch für Menschen. Das ist fast eine Einladung, sage ich immer, ne? Zum Mars zu kommen. An dem Mond, wo ich 2 Wochen Nacht habe. Ja, das auch, er hat auch Jahreszeiten, also vereinfacht gesagt, hat er ungefähr dieselbe Neigung auch zur Ekliptik letzten Endes. Er hat auch ähnliche wie beim Mond diverse Krater, sieht man hier in den Einschlagsbecken hier unten, das Hellas Becken hier unten, das größte Einschlagsbecken des Sonnensystems mit 2.500 Kilometer Durchmesser. Wir haben hier eine Region mit Vulkanen zum Beispiel, wir haben Polarkappen, die also auch mit Wassereis und CO2 bedeckt sind, anders als auf dem Merkur zum Beispiel, etwas, was auch ein bisschen auch an die Erde erinnert, unter Anführungszeichen. Und weil der Mars an sich eine trockene Kältewüste ist. Wir haben Durchschnittstemperaturen von minus 70, minus 90 Grad ungefähr. Wenn man am Äquator sich befindet und wirklich in einer Hitzewelle drinnen, ja, aus richtig Hundstage auf dem Mars-Äquator, kommt man knapp über den Gefrierpunkt drüber. Ja. Wenn Sie in der Polarnacht auf dem Südpol sind, schaffen Sie ungefähr minus 130 Grad Celsius. Es wird ziemlich ungemütlich auf dem Mars unter Umständen. Schauen wir uns vielleicht ein bisschen aus der Nähe an. Der Mars hat kein Wasser, wie gesagt, aber er hat eine andere landschaftsformende Kraft, nämlich die Winde. Ähnlich wie auf der Erde, nur eben brauchen sie länger, bis sie wirken. Es kann so weit gehen, dass über die Mars-Oberfläche so viel Sand aufgewühlt, ein ganz feinkörniger, mehlpulverartiger Sand, der die ganze Atmosphäre eindecken kann. Und da haben sie das Pech, wenn sie 1976, wie es gewesen ist, die ersten Mariner-Sonden hingeschickt worden sind, dass sie gerade zu einem Zeitpunkt gekommen sind, wo ein Jahrhundertsturm über den Mars drüber gefegt sind und sie sehen nur eine blasse, unspektakuläre Kugel. Erst wenn sich der Sand absinken beginnt, dann sieht man wirklich Strukturen. Ja. Wie hier zum Beispiel, also ist ein ganz ein kleiner Streifzug durch die Gegenden, was ein maßiges Tourist auf jeden Fall anschauen sollte, wenn sie eines Tages ihre Flitterwochen dort oder ihre Enkelkinder ihre Flitterwochen dort verbringen wollen, wie zum Beispiel Abertolos, ein Staubfall. Sie kennen die Niagara-Fälle, die also statt Wasser runterlassen, in dem Fall kommt es mit Staub runter. Das Ganze ein bisschen in Zeitlupe, wir haben weniger Schwerkraft im Endeffekt und die Windreibung wirkt auch noch ein bisschen, ganz wenig da unten halt, ein bisschen feinkörniger Sand, sehen Sie in Zeitlupe einen Wasserfall aus Staub im Endeffekt. Sicher ein romantischer Anblick. Es gibt auch Staubteufel auf dem Sand, ja, auf dem Mars. Sehen Sie hier diese Windrosen im Zeitraffer, das sind alles Realaufnahmen, was ich hier zeige. Das ist keine Computeranimation, das sind zum Teil Ihre Steuereuros da drinnen beim Arbeiten, sozusagen. Ja. Vielleicht ein sinnvoller Einsatz. Übrigens, Ihr Jahresbudget, was Sie jährlich dem Europäischen Weltraumprogramm sponsern, ist das Äquivalent von einem Big Mac und einer Cola. Also das ist Ihr Weltraumprogramm im Augenblick. Ja. Das sind die Schatten von so einem Staubteufel. Und die sind unheimlich praktisch. Die Mars Exploration Rover, das sind robotische kleine Fahrzeuge auf der Mars-Oberfläche, so groß wie der Tisch ungefähr und so hoch ungefähr, die hatten eine ursprünglich geplante Lebenszeit von 3-4 Monaten ungefähr. Wenn man gesagt hat, irgendwann einmal setze ich so viel Sand auf den Solarzellen ab, dass einfach kein Strom mehr erzeugt werden kann. Das stimmt auch prinzipiell. Nur zufälligerweise sind beide Raumsonden auf einer Stelle auf dem Mars gelandet, wo sehr viele von diesen Staubteufeln gegeben hat. Und alle paar Wochen ist wieder mal eine Staubteufelputzfrau vorbeigegangen, hat die Solarzellen freigemacht und so laufen sie und laufen sie und laufen sie wie Natura-Cell-Werbung. Seit 2004. Immer noch. am Arbeiten. Mehr als 5 Jahre inzwischen schon. Ja? Gratis Putzfrau auf dem Mars. Ja, nicht überall geht der Sand gut runter, kann auch etwas statisch drauf picken bleiben. Es gibt auch Stürme, die also den ganzen Planeten, wie gesagt, einarbeiten können. Hier haben Sie Staubwände, die also mit zum Teil 200-300 km/h auf Sie zukommen, mit einer Höhe von so 10, 15, 20 Kilometern zum Teil, ja, die ganz obersten Ausläufer dann. Als Beispiel, wie hoch schon 300 Meter gefährlich ausschauen können, ein Beispiel hier im Irak, in so einem Sandsturm, wo die Wand gerade mal so 150 Meter hoch ist. Ja. Dann stellen Sie das Ganze eben 15 Kilometer hoch mit 300 km/h auf Sie zukommend. Dass man da nicht Muffensausen kriegt, glaube ich, das erfordert wirklich viel Mut. Aber die gute Nachricht ist das, aufgrund des geringen Luftdrucks hat man kaum einen Winddruck. Sie können mitten im stärksten Staubsturm auf dem Mars stehen und merken nicht mehr als ein sanftes Mailüftchen. Ja, weil Luftdruck so gering ist letzten Endes. Ja. Es gibt auch Superlativen, wie hier zum Beispiel das Wallis Marineris, das Merinatal, das ist so breit wie die kontinentalen USA, an die 4000 Kilometer, an den tiefen Stellen überm gedachten Nullhorizont etwa knapp 8 Kilometer Tiefe. Das ist das Kletterparadies des Sonnensystems schlechthin. Denken Sie dran, ein Drittel der Erdanziehungskraft, Sie können mit einer Hand Klimmzüge machen, ja? Zum Beispiel. Ja? Das sind sicher spektakuläre Postkartenmotive. Und wenn wir es gerade gehabt haben, Ostern auf dem Mars. Haben Sie sich nie gefragt, wo der Osterhase ist, wenn er nicht gerade bei uns Eier verstecken wird? Hier fahren Sie im Kepler-Salon 400 Jahre nach Johannes Kepler, dritten Keplerschen Gesetz, die Antwort. Er ist natürlich auf dem Mars. Was Sie hier sehen, ist eine Aufnahme, es sind alles Realaufnahmen, keine Manipulation dahinter. Hier sehen Sie also ein Bild, wo die Ingenieure des Mars Exploration Rovers Opportunity mal jetzt gedacht haben, das ist aber komisch, ja? Weil nach einem Star schaut es nicht wirklich aus. Ja? Dass es kein Hase sein kann, das ist irgendwie auch ein bisschen offensichtlich halt. Und man sagt, machen wir mal eine Zeitrafferaufnahme und schauen, was da ist. Ja, vielleicht passiert irgendwas. Man sieht sogar, der Hase wackelt mit den Ohren. Ja? Die Auflösung des Rätsels ist ganz einfach. Das ist ein Teil der Fallschirmseide von dem Fallschirm, wo das Ding runtergekommen ist. Das ist einfach zerrissen worden von den Marswinden dann. Also beim Runterkommen mit der hohen Geschwindigkeit. Die Dinger kommen mit Mach 32 rein, ganz am Rande noch erwähnt. Und dementsprechend ist das hier einfach gewickelt worden und schaut aus wie ein Marshase. Okay. Ja, ein kleines Spiel, was ich hier nur ganz kurz machen werde. Sie sehen, es gibt einige Regionen auf dem Mars, wenn man sich den blauen Himmel der Erde dazu denken würde, könnte man sich denken, man ist irgendwo auf einer Erdwüste. Genauso umgekehrt, ich habe hier ganz böserweise den Himmelshintergrund wegmarkiert, den rosa Marshimmel respektive den blauen Erdhimmel. Und wenn Sie sich überlegen, oh, so ganz trivial ist es nicht mehr hier Mars von Erde zu unterscheiden. Ich löse das Rätsel gleich einmal auf. Links oben Mars, rechts Atacama-Wüste in Chile, auch einer unserer Lieblingstrainingsplätze für Mars-Simulationen, Sahara, das kennt man vielleicht am ehesten. Da wird es schon ein bisschen schwieriger aus der Umlaufbahn heraus. Das werden wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen auf Anhieb sehen. Das lasse ich meine Studenten immer machen, weil es bei der Abschlussprüfung halt, dass sie Bilder sagen müssen, woher kommen das eigentlich. Ja. Und sie haben nichts Besseres, wenn sie den Vortrag bei Volksschülern halten dort. Die sind genauso gut manchmal. Ja. Sagt nichts über meine Studenten aus, sondern wie gute Volksschüler sind, wollte ich sagen. Ja. Okay, hier zum Beispiel auch ein Unterschied. Arizona schaut zum Teil wirklich am Mars ähnlich aus, muss man echt sagen. Ja. Oder hier zum Beispiel, das ist mit einer Auflösung von unter 60 cm gemacht. Mars Reconnaissance Orbiter, ein einziges solches Bild hat 16 GB Datenvolumen. Ja, nur so als Hintergrundinformation ganz am Rande. Das wird von dieser Mission aus gemacht halt. Eben, wie gesagt, manche Stellen schauen auf der Erde wirklich Mars-ähnlich aus. Und genau das nehmen wir zum Anlass, um genau diese Regionen auf der Erde zum Üben, zum Trainieren zu verwenden halt. Einfach deswegen, wenn wir sagen, dass in 20, 30, 40 Jahren die erste reale Mars-Expedition stattfinden wird, dann möchten wir schon sicherstellen, dass wir ein Maximum aus der Mission herausholen, dass wir möglichst effizient zum Beispiel nach Lebensspuren auf dem Mars suchen. Was ich hier nicht erwähnt habe, ist das, dass der Mars vor etwa, wir wissen, der Mars hat eine kalte Trockenwüste. Das war aber nicht immer so. Wir wissen, der Mars hatte vor 3,5 Milliarden Jahren flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche. Sogar Ozeane, die über Millennia hinweg vorhanden gewesen sind, mit Wassertiefen mit bis zu 3 Kilometer Wassertiefe. Ja, sie konnten schwimmen gehen auf dem Mars, sie konnten Tiefsee tauchen auf dem Mars. Ja. Es war wärmer, es hatte eine viel dichtere Atmosphäre, weniger CO2 mit drinnen auch halt. Das Strahlungsniveau war viel lebensfreundlicher. Das heißt, die ganzen Umweltbedingungen für die Entstehung von Leben waren sehr viel erdähnlicher, als es heute sind. Und die große Frage ist, ja, was ist denn, wenn tatsächlich etwas entstanden wäre? Ich rede jetzt nicht von Dinosauriern, den kleinen grünen Männchen. Frau Wagner, es tut mir leid, es sind keine großen, keine grünen. Was wäre, wenn es Mikroben wären? Ein einfaches Bakterium wie unsere Ursuppe vor 3,5 Milliarden Jahren auf der Erde unter Umständen. Die Chemie dafür war da, die Physik dafür war da. Die Frage ist, ob das auf dem Mars lang genug Zeit gehabt hat dafür. Und wenn etwas entstanden wäre, was wäre denn, das ist alles spekulativ, was ich sage, was wäre denn, wenn sich etwas gehalten hätte, zum Beispiel unter der Oberfläche, wo es vor der kosmischen Strahlung geschützt ist zum Beispiel halt. Es gibt eine Möglichkeit, es rauszufinden. Hinfliegen und nachschauen. Und genau davon handelt das letzte Kapitel meines Vortrages. Was Sie hier sehen ist Utah, die Moab-Wüste, eine Region, die auch aus Science-Fiction-Filmen bekannt ist, die also da gedreht worden sind, wo man irgendwelche eben Mars-Filme gemacht hat, auch irgendwie man braucht einen Rotfilter vor Linse halten, hat schon eine wunderbare Szenerie. Man sieht, die Wüste lebt. Wenn man schaut, irgendwo ein grünes Platzl findet man immer noch. Und da gibt es eine Station, die Mars Desert Research Station, was vielleicht ein paar von Ihnen schon mal gesehen haben, vielleicht eine Presse oder so. Eine Station, die so gebaut ist, wie wir uns eine Mars-Station in ihrer Mini-Ursprungsversion vorstellen. Das Ding ist 2,5 Stockwerke hoch, 8 Meter im Durchmesser, mit ein bisschen Peripheriestrukturen, wie hier ein kleines Treibhaus mit dazu, ein kleines Teleskop zum Beispiel noch mit dabei. Und da haben wir ein Experiment gemacht im Jahr 2006, wo wir in der Station selber für 6 Österreicher, das ganz kurz durchgehen, eine Mars-Simulation gemacht haben. Also einfach so uns bewegt und gelebt haben, wie wir ja wirklich auf dem Mars wären. Also mit Raumanzügen beim Rausgehen, sonst wären wir auf dem Mars sehr schnell sehr tot. Mit einem kompletten Missionskontrollzentrum, was wir in Österreich aufgebaut gehabt haben, zum Beispiel auch. In der Station selber schaut es ein bisschen eng aus. Man hat also zu 6 ca. 24 Quadratmeter zum Leben. Das heißt, man muss sich sehr gut aussuchen, mit wem man da reingeht. Also auch bei einer realen Mission. Die Reise zum Mars dauert übrigens ca. 200 Tage pro Richtung. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie also jetzt mit beliebigen 6 Nachbarn Ihrer Wahl die lange Reise anreden, dann möchten Sie schon also nicht, dass nach einer Woche sich Leute anfangen, mit stumpfen Gegenständen den Kopf einzuschlagen. Über diese Crew-Zusammensetzung könnte man stundenlang philosophieren. Der Klassiker ist immer das, ja, wir würden gemischte Teams hinschicken, Männer und Frauen, aus vielen Gründen heraus halt. Es wäre ja, es wäre eine Möglichkeit, 3 Paare hinzuschicken, 3 Ehepaare zum Beispiel oder 3 Pärchen. Ich garantiere Ihnen auch, dass wieder 3 Pärchen zurückkommen, aber ich garantiere Ihnen auch, dass nicht dieselben 3 Pärchen sind, was wir hingeschickt haben. Ja. Also man kann nicht alles Menschen verbieten, darf man nicht sagen. Und wir möchten doch auch vermeiden, dass man 6 Leute hinschickt und 7 zurückkommen. Also, das hat, bitte? Wir haben eine reine Männercrew gehabt, aus sicher da. Also, wir haben nicht alles simuliert, sagen wir so, ja. Genau. Ja, es war aber reiner Zufall, dass wir 6 Männer gehabt haben. Wir haben auch sehr qualifizierte Damen bei uns in der Endrunde zur Selektion dabei gehabt. Es waren 183 Bewerber österreichweit dafür, das in rigorosen Verfahren simuliert, also selektierbar sind dafür. Und da waren einige wirklich ausgezeichnete Frauen mit dabei, aber in der Teampassung in den letzten Schritten sind die dann leider Gottes rausgefallen. Ja, also über den Alltag auf dem Mars kann ich Ihnen viel erzählen. Gibt es auch viel an Bildmaterial. Wir haben allein in diesen 2 Wochen 17.000 Bilder geschossen. Ein paar davon gibt es auch online zu sehen, wo man also wirklich im Raumanzug sich aufhält und dann eine gewisse Spielregeln einhalten muss. Man kann sich vorstellen, das Ding ist schwer, in der Minimalausstattung 25 Kilogramm ungefähr. Um den Raumanzug anzuziehen, braucht man circa 1 Stunde. Ja, also von der Verkabelung, der Telemetrie bis hin zum letzten Schließen des Helms und auf Umluft umstellen und solche Sachen. Das dauert einfach. Ja, wir haben auch Entsorgungsmöglichkeiten für Abwässer drinnen. Nein, man kann sich nicht die Nase kratzen. Ja, das ist natürlich... Können vielleicht die Taucher und Ihnen auch dabei tauchen, geht es am ehesten halt, aber die Motorradfahrer kennen es auch, wenn sie konzentriert fahren, immer fangen zu jucken an. Es gibt nichts Böseres, als eine jucke Nase zu haben, aber glauben Sie mir, es vergeht wieder, aber die Zeit bis dahin ist ziemlich grausam. Man kann im Raum sogar essen und trinken zum Beispiel, also hier Flüssigkeitsschläuche, die also beheizt sind in der Realität, um hier Flüssigkeit zuzuführen, man schwitzt auch sehr viel. Wenn man einen typischen Außenbohr den Saut, so circa 1 Liter Wasser verloren ungefähr. Also man trotz Klimaanlage drin, es ist schon. Man möchte es nicht meinen, aber Außenbohrinsätze sind Schwerarbeit, muss man echt sagen. Ja. Also auch die jetzigen realen Raumanzüge in der Raumstation selber, in der Schwerlosigkeit, haben eine Masse von 110 Kilogramm immer noch in der Minimalversion. Ja. Also das kann man auf dem Mars gar nicht einsetzen im Endeffekt. Wir haben auch ein bisschen wildere Sachen gemacht. Wir haben auch Tiroler mit dabei gehabt, auch von der Bergrettung haben wir gesagt, ja, was machen wir, machen wir Spaltenbergungen. Okay, nehmen wir 3 Beine mit aus Kohlefaser von der Tiroler Bergrettung, wo wir also Schluchtenbergungen gemacht haben. Was ist denn wirklich am Mars? 200 Tage in der Schwerlosigkeit, man hat schlechte Knochenstruktur, schwache Muskeln, man biegt sich den Fuß um, man bricht sich etwas. Was mache ich mit so jemandem? Wie bringe ich den wieder zurück in die Station? Wie kann ich hier den Knochenbruch auf dem Mars diagnostizieren? Was kann ich hier therapeutisch machen? Ja? Da kommt ein ganzer Rattenschwanz an Problemen mit sich, was wir einfach durchtesten wollten. Ja? Oder hier zum Beispiel möglichst sterile Probenentnahme. Wir haben eine sehr große Herausforderung darin, dass wir die Proben sehr steril entnehmen müssen, weil wir suchen ja nicht den Faustkampf mit den kleinen grünen Männchen, sondern wir suchen nach mikrobischen Spuren, nach Zellwandfragmenten, nach DNA-Bruchstücken, nach minimalen Spuren von Leben. Und wenn ich jetzt einfach einen Raumanzug anziehe, wie hier herinnen, ja, und dann rausgehe, einen Stein nehmen, interessant, nehme ich ins Labor mit, und schaue mal im Labor und sage, boah, cool, wir haben DNA drinnen gefunden. Sie schaut genauso aus wie die menschliche DNA. Wow, wir sind alles Marsianer. Und da komme ich drauf, sie schaut genauso aus wie die DNA, von dem, der die Proben entnommen hat. Dann darf ich Ihnen gratulieren, wir haben es gerade eine ca. 100 Milliarden Dollar schwere Mission in den Sand gesetzt. Das gibt schlechte Presse. Deswegen sollte man also das wohl überlegt tun. Und daran arbeiten wir auch an der Uni Innsbruck. Im Endeffekt, genau. Ein siebtes inoffizielles Besatzungsmitglied gab die einzige Dame, die Sissi. War auch ein bisschen zicke, muss man auch sagen, aber das ist eine andere Geschichte wiederum. Ja, und jetzt arbeiten wir gerade, das darf ich noch in den letzten paar Minuten Ihnen mitgeben, im letzten Nachtrag dieses Kapitels und Anführungszeichen einem Nachfolgeprogramm. Wir ist das Österreichische Weltraumforum, ein Verein von Weltraumenthusiasten, von Leuten, die also professionell im Weltraumbereich tätig sind, aber auch von Leuten, die einfach sagen, boah, das taugt mir, da möchte ich was mitmachen. Wo wir also einen Nachfolger von Austromars machen, dieser Mars-Simulation, wo wir also in 2 Jahren in die Arktis gehen möchten für eine neuerliche Expedition, wo wir also Technologien für eine neue Mars-Expedition entwickeln, wo wir gerade Mensch-Roboter-Maschine-Wechselwirkungen wieder neu studieren möchten. Es hat bis vor ein paar Jahren immer so dieses Mantra gegeben, die Roboter haben gesagt, ja, schickt Roboter, die sind billiger und die braucht ja keine Gewerkschaft und so. Und dann haben wir gesagt, die Menschen, also cooler, weil Menschen geben bessere Presse und so. Also immer so diesen halb religiösen Krieg gegeben, entweder Roboter versus Menschen schicken. Ja. Heutzutage sagen wir eher Menschen und Roboter. Beide haben ihre Vorteile, beide haben ihre Nachteile und das ergänzt sich wunderbar. Genauso wie auch in gefährlichen Regionen auf der Erde, in der Kernkraftwerk zum Reaktorsteher putzen, werde ich auch keinen Ferialpraktikanten reinschicken oder Zivilhändler, sondern das Ganze mit einem Roboter machen. Ja. Und andererseits wiederum das schnelle Identifizieren von interessanten Strukturen auf einer Felswand, da ist der Mensch viel besser, auch auf absehbare Zeit noch. Ja. Also das, was an Wissenschaft die Mars Exploration Rover betrieben haben und an Daten zurückgeliefert haben, hätte ein wohltrainierter Geologe in 2-3 Tagen geschafft. No kidding, das haben Robotiker gesagt, also das hat Steve Squires gesagt, das ist der Chefwissenschaftler von Mars Exploration Rover Opportunities. Ja, und last but not least, dieses kryptische Ding der Planetary Protection, dieser Schutz der Wissenschaft im Sinne von, dass wir möglichst sterile Proben entnehmen, um nicht unabsichtlich zu kontaminieren letzten Endes. Dazu haben wir auch ein paar Vorläuferprogramme mitentwickelt, wie also einen kleinen Stratosphärenballon. Wir suchen weiters auf der Nordhalbkugel nach Regionen, was Mars ähnlich ausschauen. Wir arbeiten auch an einem Rover, einem neuen robotischen Fahrzeug, das Kind von der Sissi unter Anführungszeichen, Phileas heißt er. Diese ganzen Komponenten sind nach einem Jules Verne-Roman benannt, in 80 Tagen um die Welt. Der Suit, also der Raumanzug, heißt Aouda. Ja, vielleicht ein paar von Ihnen identifizieren als die Prinzessin, was er gerettet hatte, Phileas Fogg. Der Rover heißt Phileas und der Ballon heißt Passepartout. Der Diener ist voll auf ein Projekt halt dazu. Ja, und wenn man einen Stratosphärenballon nimmt und ca. 35 Kilometer in die Höhe bringt, kriegt man solche Bilder. Da haben Sie schon 99% der Erdatmosphäre unter sich. Ja? Oder hier zum Beispiel, das ist glaube ich so Burgenland, Ungarn, die Gegend halt, wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass das beim Landeanflug vom Space Shuttle gemacht worden ist, das Foto hätten die meisten gesagt, klingt plausibel. Ja. Das ist Bilder made in Austria. Das ist, man sagt, dass der Rand des Weltraums, unter Anführungszeichen, ja, was wir gemacht haben. Der Phileas Rover, wie gesagt, ist Nachfolger von der Sissi, soll also bis minus 80 Grad einsatzfähig sein, 80 Tage einsatzfähig bleiben, bis 80 Kilometer Strecke zurücklegen können halt, soll in der Lage sein, auch mit dem Raumanzug zu interagieren. Das ist mein Baby, da bin ich der Projektleiter davon in Innsbruck. Falls es interessiert, wir arbeiten gerade an einem Prototyp, an einem Raumanzugskonzept, einem Simulator, der alle jene Einschränkungen wiedergeben soll, die ein realer Raumanzug auf dem Mars bietet. Es gibt weltweit 3 Gruppen, die daran arbeiten, 2 amerikanische und wir. Wenn alles gut geht, haben wir am 1., 2., 3. Juli das Commissioning, wo er dann einsatzfähig ist für Simulationsaufgaben. Und er kommt nach Oberösterreich. Wenn Sie Lust haben, wahrscheinlich Mitte Juli, ist noch nicht ganz fix, vor dem 20. auf jeden Fall, wie es ausschaut, werden im Mars Elektroniker Center einen Anzug ausstellen, wenn Sie sowas mal in real sehen wollen. Bis dahin darf ich Sie vertrösten mit 2 Dingen. Das Ding ist, wie gesagt, 4 Stunden Einsatzdauer, hat jede Menge an künstlicher Intelligenz mit dabei. Wir haben so einen 3D-Druck gemacht, solche Dinger kann man heutzutage drucken, gebe es mal durch. Bitte vorsichtig, das Ding ist empfindlich wie eine Gipsfigur, ich gebe es trotzdem durch, ich vertraue Ihnen. sonst müssen sie mitfliegen zum Mars, wenn sie was in der Nähe sehen wollen. Die Proportionen stimmen noch nicht ganz, das ist eine Studie, was wir vor 1,5 Monaten gemacht haben und für die anderen, die in der Zwischenzeit nichts zum Betatschen haben, habe ich noch das hier mitgebracht. Sie sehen schon, dieser Raumanzug ist mit silbrigem Material überzogen, das ist ein ganz ein neues Textil, weg dran mit Kevlar gemischt halt, mit Aluminiumbedampfung. Ich gebe es auch mal durch. Wenn Sie schauen können, das ist einer der ganz, ganz heißen Kandidaten für das Außenhüllenmaterial von Raumanzügen der Zukunft. Wenn Sie das durchgeben, können Sie es ruhig auch ein bisschen drauf reißen, probieren. Das ist relativ reißfest, man kann schon, wenn man wirklich will. Es ist wasserabweisend im Endeffekt dazu, ist bei minus 120 Grad locker einsetzbar noch, überhaupt kein Problem. Wenn Sie das in der Hand halten, halten Sie ein Stück Zukunft in der Hand. Sie sehen hier auch die ersten Tests, wir sind dabei auch Arbeit zu machen, sitzen bei so Konfettschulen dafür, der arme Kerl da hat das Thermalkontrollsystem testen müssen, wir haben also Angst, dass wir in der Arktis überhitzen, klingt ein bisschen paradox, aber der Mensch ist sehr effizient im Wärme produzieren und diese Hülle da ist unglaublich gut, was die Wärmeisolation betrifft halt. Und deswegen müssen wir sogar bei Minusgraden wahrscheinlich eine Kühlung dazuschalten, damit der Mensch nicht überhitzt und wenn er arbeiten wird zum Beispiel. Ja. Also das ist ganz ausgefuchste Ding. Das Ding ist im Endeffekt ein Raumschiff zum Anziehen und ein Computer zum Anziehen. Also ich kann mit dem Anzug reden, der hat eine künstliche Intelligenz mit drinnen. Der hat zum Beispiel auch eine Gestensteuerung. Das heißt, wir haben also in allen Fingern drinnen Beschleunigungssensoren und wenn also der Astronaut wie ein Dirigent seine Hand bewegt, bedeutet das gewisse Steuerbefehle zum Beispiel. Ja. Nur um ein Beispiel zu nehmen, was wir in den nächsten Entwicklungsstufen reinmachen werden. Wir haben zum Beispiel vor, also jede Menge an Hightech natürlich. Ein Beispiel ist, wir reden gerade mit einer Gruppe, was bei uns vielleicht mitmachen wird, dass wir in den Schuhsohlen ein kleines, streichholzgroßes Radar implementieren. Das heißt, wenn man das Problem auf dem Mars oder auf der Erde auch, man hat irgendwo unter dem Boden vielleicht keine Höhlen, also wenn man es einbrechen tut, Treibsand ist auch ein Problem auf dem Mars, auf der Erde genauso auch. Wenn ich also ein Radar habe, also einen Schritt aufsetze, bevor ich endgültig belaste, macht er geschwind eine Messung in ein paar Millisekunden und sagt mir, Achtung, Höhle nicht weitergehen. Ja, Achtung, Treibsand, weil einfach das Muster, was ich da zurückbekomme von den Radarwellen, deitet auf Treibsand hin. Vorsicht, ja, solche Sachen kann der Anzug machen. Er kann zum Beispiel auch mit anderen Anzügen kommunizieren. Das heißt, wenn zum Beispiel der Anzug merkt, hoppala, wenn Energieversorgung geht zu einem eigenen Anzugträger, wird gleich einen elendigen Tod sterben, dann kann er orten, wo der Rover ist, sagt zum Rover, du komm mal her, wir brauchen deinen Strom und dann können wir Strom austauschen zwischen dem Rover und dem Anzug zum Beispiel. Also das ist ganz anders, als wir jetzt in Raumanzügen haben, deswegen davor diese Konzeptstudien letzten Endes. Das heißt, wir sind also hier mittendrin und wenn alles gut geht, kann man das Ganze im Juli dann in Linz auch konkret präsentieren. Das war ein bisschen ein Ausblick. Ich habe noch eine letzte Emotion vorbereitet und damit meine Punktlandung fast mit einer Stunde geschafft. Wobei ich sie einfach noch ein bisschen entführen möchte, einfach noch das Gefühl reinbringen möchte, dass Raumfahrt und das, was wir hier machen, jetzt nicht nur weiß, also in weiß gekleideten Techniker sind, die einen Schrauben in einem Labor drehen, sondern genauso auch Exploration, Entdeckungsgeist auch mit bedeutet. Also man hat wirklich manchmal, wenn wir manches Neues nachprobieren, das Gefühl, es bläst dann ein bisschen der Wind ins Gesicht, genauso wie den frühen Entdeckern an Bord ihrer frühen Segelschiffe im Endeffekt, man merkt, eine frische Brise weht, in dem Fall im metaphorischen Sinn gemeint im Endeffekt. Ja. Und deswegen möchte ich ganz am Schluss noch eine letzte Geschichte mit Ihnen teilen, also ein paar von Ihnen werden Sie schon gehört haben, diese Art von Vorträge schon mitbekommen haben. Aus meiner ersten Mission 2003 war ich bereits mal in Utah, auch als medizinischer Offizier damals, wo wir eine Simulation gehabt haben, wo ich der einzige Europäer gewesen bin. Und wir am letzten Tag der Mission, es war ein bisschen eine Belohnung vom Missionskontrollzentrum gedacht, ein kleines Geschenk bekommen haben, nämlich einen Nacht-Außenbord-Einsatz. Das ging jetzt noch nicht so spektakulär, ist auch nicht ganz so beliebt, weil er nicht ganz risikolos ist im Endeffekt, aber wir sind also zu fünf rausgegangen, einer muss leider an der Station bleiben müssen und wir haben also in die Wüste rausgegangen, jeder von Ihnen, der schon mal in der Wüste einen Sternenhimmel gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche, diese brillant gestochen, scharfen Pünktchen am Nachtfirmament, wirklich, wo überhaupt keine Lichtverschmutzung da ist, das kennt man in Österreich fast nicht mehr, leider Gottes. Man muss sich vorstellen, und das ist der Knackpunkt dabei gewesen, dass die Sterne, die wir im Raumanzug betrachten dort, nicht nur am fernen Firmament aufgepinnt sind wir von einer schwarzen Samtmatte unter Anführungszeichen, sondern sie werden am Visor, also auf der transparenten Hülle des Raumfahrerhelms, projiziert. Man hat wirklich das Gefühl, die Sterne sind gerade mal so weit weg entfernt, eine Nasenspitze weit weg im Endeffekt. Und man hat wirklich das Gefühl, subjektiv gesehen, man nimmt ein Bad mitten in den Sternen. Und das war ein Augenblick, wenn wir noch lange auch in unseren Debriefings gesprochen haben, das ist ein ganz eigentlich intimer Augenblick gewesen, aber was ich immer sage, das sollte man teilen, so einen Augenblick auch mit allen Leuten, die es hören wollen, wo jeder von uns ein bisschen das Gefühl gehabt hat, da kommt ein bisschen was zum Schwingen. Und es gibt einfach Augenblicke, wo wir so einzigartige Momente erleben dürfen, wo wir das Gefühl haben, jetzt betreten wir Neuland. Jetzt schlagen wir ein Buch mit lauter weißen Seiten auf und beginnen das erste Kapitel zu schreiben. Ein Kapitel, die im Endeffekt zur Entdeckung einer neuen Welt führt, die ihre Eltern und Großeltern noch einen kleinen rötlichen Punkt am Himmel gekannt haben, aber die sich jetzt in eine Welt entpuppt, wo vielleicht die Frage nach der Einzigartigkeit vom Leben im Kosmos gelöst werden könnte. Und in diesem Sinne möchte ich Sie in die letzte Emotion hinein entlassen, dass Sie auch dieses Gefühl nochmal vielleicht mitbekommen können ein bisschen. Mit Musik bitte. Der schönsten Geschenke, dass uns die Astronomie und die Raumfahrt überhaupt bringen können und gebracht haben, schon in vielfacher Art und Weise, ist ein ganz ein simples, nämlich nicht nur der Blick hinaus in andere Welten, neue Zivilisationen vielleicht eines Tages, ja, sondern vor allem auch der Blick zurück. Also ich möchte auch mit diesem Bild hier abschließen. Meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, ist das am weitesten entfernte Bild, das jemals von der Erde aufgenommen worden ist. Sie sehen hier die Staubscheibe des Sonnensystems, Hier sehen Sie diesen kleinen Punkt, das ist die Erde, und der blaue Kreis ist nur zur besseren Orientierung auch gedacht. Das ist die Erde. Und dann müssen Sie sich vorstellen, eben, dass jeder Mensch, den Sie kennen, jeder König, jeder Kaiser, was jemals gelebt hat, jeder Staat, den es jemals gegeben hat, jede Reichtum dieser Welt, alle Erfindungen, alle Geschichten, die jemals erzählt worden sind, auf diesen kleinen Pünktchen da vereint sind, die wir Erde nennen halt. Und wenn wir dann rausschauen in einer sternenklaren Nacht und ich Ihnen sage, dass wahrscheinlich mehr als die Hälfte von allen diesen Pünktchen, was Sie da oben als Sterne sehen, ein Sonnensystem haben dürfte, ein Planetensystem halt, dann darf ich Ihnen als Astronom garantieren, dass jedes dieser Pünktchen genauso seine Geschichte zu erzählen hat, wie dieses Pünktchen, was wir Erde nennen. Dankeschön.
Danke für den höchst interessanten Vortrag. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit für Fragen und Diskussionen. Es gibt zwei Mikrofone. Wenn Sie Fragen haben, würde ich Sie bitten, auch auf die Mikrofone zu warten. Das hat den einfachen Grund. Dann wird es nämlich aufgenommen auch, dann hört man es auch auf dem Audio-Mitschnitt. Also ich bitte mal um Meldungen. Bitte.
Ich habe eine Frage. Servus. Ob du weißt, was wäre passiert, wenn die erste Mondmission schiefgelaufen wäre? Vielleicht politische Konsequenzen oder Alarm mit den Astronauten. Hat es irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gegeben? Haben die zum Beispiel Zyankali-Kapsel oder so irgendwas mitgekriegt oder sowas?
Was wäre passiert? Ich glaube, das Apollo-Programm wäre trotzdem weitergegangen. Es hat zwar Szenarien gegeben, was wäre, wenn man die Astronauten verloren hätte, die auch die Rede vom Nixon schon geschrieben gewesen zu dem Zeitpunkt auch. Es sind auch Astronauten dabei bereits gestorben, die, was von Ihnen vielleicht ein bisschen älter schon sind, können Sie vielleicht noch an die Apollo 1-Katastrophe erinnern, ein katastrophales Feuer in der Kapsel, was bei einem Trockendock-Test passiert ist auf dem Boden, wo die Astronauten verbrannt sind und was auch das Apollo-Programm um 2 Jahre nach hinten geworfen hat letzten Endes. Es ist auch nach Challenger weitergegangen. Man darf nicht vergessen, jede Form von Erkundung ist ein riskantes Geschäft. Das wissen auch die Leute, die sich in solche Maschinen reinsetzen. Man würde niemals irgendwelche Hasardeure reinlassen, also es sind akzeptierte Risiken für die Leute mal, sage ich einmal so. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass man auch innerhalb dieser Dekade, wie es Kennedy propagiert hat, diesen Sprung gewagt hätte, als wäre eine Frage Zeit gewesen. Man darf auch nicht vergessen, dass zum damaligen Zeitpunkt im Kalten Krieg, in diesem Wettrennen in den Kalten Krieg, die Risikofreudigkeit auch viel größer gewesen ist, als es heute ist. Mit den Sicherheitsvorkehrungen, die man der Apollo gemacht hätte, wenn man die aufs Shuttle-Programm übertragen hätte, wäre es niemals zum Fliegen gekommen, weil jeder geschrien hätte, das ist viel zu unsicher. Ja. Man hat einfach Risiken eingegangen, auch bei den Russen genauso. Es sind viele Russen auch gestorben, in Umlaufbahn keiner, muss man auch sagen, alle bei der Landung wieder, wenn das schief gegangen ist halt, genauso auch bei den Chinesen. Die Chinesen machen seit circa 15 Jahren das, was die Amerikaner und Russen in den 60er Jahren gemacht haben. Und die haben genauso auch Verlust. Da hört man halt nicht sehr viel drüber. Ja? Wir müssen viel aufholen auch noch dazu. Und Europa ist leider Gottes seit einigen Jahren von den Chinesen überholt worden. Die Chinesen haben inzwischen eigenen Zugang zum Weltraum, wir nicht. Wir müssen per Anhalter durch die Galaxis fliegen. Und das ist nicht gerade billig, ja.
Was passiert eigentlich mit diesem ganzen Müll? Also die Rakete fliegt nach oben, es stürzt alles ab, bleibt in der Umlaufbahn oder wie funktioniert das? Was passiert damit?
Ja, gute Frage. Also ein Großteil dieser Hardware stürzt wieder ab. Also alles, was in der Atmosphäre runterkommt, wird zum Teil wieder geborgen, wie zum Beispiel die Feststoffraketen im Space Shuttle, kann man auch wiederverwenden. Das, was von größeren Höhen runterkommt, von 100, 150 km, verglüht. Die sind auch so gebaut, dass sie verglühen. Was längere Zeit, das heißt Jahrhunderte normalerweise oben bleibt, sind Lacksplitter, kleine Brösel, klingt nicht so spektakulär, nur bei einer Geschwindigkeit von 20.000 km/h ist es schon ein Faktor, wo man aufpassen muss. Also die Raumstation kann solche Dinger bis 1 cm Splittergröße abfangen. Also ein 1 cm großes Ding, was da reinkommt, hat die Schlagkraft von einer kleinen Kanonenkugel, muss man echt sagen, bei den Geschwindigkeiten. Das geht im Laufe der Zeit wieder weg, es gibt mehr Fließgleichgewicht, es wird aber immer mehr Müll da oben, das stimmt schon. Ja, also die großen Dinger die müssen so gebaut werden, dass sie wieder kontrolliert zum Absturz gebracht werden können. Und die, wie es bei Skylab war zum Beispiel halt, da haben die Amerikaner, nachdem das Lebensende der Station erreicht worden ist in den 78er Jahren, haben sie Skylab den Australiern geschenkt. Ja. Bitte.
Ja, ich hätte eine Frage zur Mars-Mission speziell jetzt. Sie haben ja schon angesprochen, die Reise dorthin dauert ungefähr 200 Tage. Genau. Und so viel ich weiß, gibt es ja dann auch nur ein Zeitfenster alle paar Jahre, wenn man nur zurückfliegen kann.
Richtig, ja.
Inwieweit ist man denn da mit der Forschung jetzt, was die Gesundheit der Astronauten betrifft? Hat man das irgendwie schon abgeklärt?
Ist ein großes Kapitel. Die gute Nachricht ist, es ist kein Showstopper. Das heißt, wir können fliegen, es ist keine limitierende Sache. Die Risiken der Reise sind vielerlei. Auf der einen Seite mal, es kann technisch was schiefgehen natürlich, es kann übrigens explodieren. Es kann Strahlungsstürme geben. Die Sonne hat einen konstanten Strom an geladenen Teilchen, sondern Sonnenwind, den wir auf der Erde als Polarlichter sehen. Das ist sehr romantisch, im Weltraum ist es sehr unromantisch, weil es eben tödlich sein kann. Die Geschichte ist die, dass wir, Abschirmmöglichkeiten dafür haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Vorhersagemöglichkeit. Es gibt wirklich den Begriff des Weltraumwetters. Klingt ein bisschen komisch, weil kein Wind oben blausen wird. Aber die Strahlungsstürme bezeichnen wir als Weltraumwetter, wo wir im Augenblick mehrere Stunden Vorwarnzeit haben. Wenn wir dann in der Mars-Expeditionszeit uns befinden, 2030 zum Beispiel, können wir möglicherweise schon ein paar Tage Vorhersagedauer haben. Das heißt, man weiß dann, okay, am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr gibt es einen Strahlungssturm. In der Zeit macht es bitte keinen Außenbordersatz, sondern bleibt in der Station, lest ein Buch und dann irgendwas putzen. Damit kann man das einmal hinteranhalten. Die Sachen wie Osteoporose, wie Muskelschwund, solche Dinge, die kann man pharmakologisch und durch Training relativ gut in den Griff bekommen. Man sagt immer, die Astronauten, die zurückkommen von Langzeitaufenthalten, auch Kosmonauten, sind am Anfang nicht mehr gehfähig. Da sieht man solche Fotos, wenn sie diesen bequemen Liegesessel und kaum mal einen Apfel halten können. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Mission nicht darauf ausgelegt sind, dass die Leute wieder gehen können nachher. Das dauert eine Zeit, bis die Muskeln wieder auftrainiert sind im Endeffekt. Es gibt einen Langzeitversuch von Polyakov, das ist ein russischer Arzt, der ist also so lange auf der Raumstation mir geblieben, wie eine Mars-Mission dauern würde. Und der hat beinhart trainiert, das war also wirklich eine Meisterleistung an Selbstdisziplin. Und der ist nach über 1,5 Jahren insgesamt der Flugdauer mit allen seinen Missionen halt bei der letzten Mission aus dem Sessel aufgestiegen und hat gesagt, Buschen, melde mich zurück, stehend. Ja. Und das ist wirklich auch eine physiologische Meisterleistung. Also es geht schon. Ja. Man muss ja nicht eine halbe Stunde, wenn man gelandet ist, gleich rausgehen. Es wird eher mal ein, zwei Tage dauern, bis man es checkt hat. Was man nicht sehr genau weiß, ist die Psychologie. Wobei man nicht weiß, wie wirkt sich aus, die Astronauten jetzt sehen die Station die ganze Zeit über, also die Erde die ganze Zeit über. Irgendwann wird einmal ein Punkt in der Reise erreicht sein, wo ich nichts wie schwarzen Himmel und die Sterne rundherum sehe. Der Mars ist noch zu klein, die Erde schon zu weit weg. Es muss ein ganz komischer Augenblick sein. Es werden sicher die einsamsten Menschen sein, die es jemals gegeben hat in der Menschheitsgeschichte. Wobei, wir haben uns mit dem sehr viel beschäftigt, wir haben auch viele psychologische Experimente mit dabei gehabt bei unserer Mission. Wir haben mit NASA-Psychologinnen zusammengearbeitet und die haben gesagt, der Mensch ist wahrscheinlich nicht der schwächste Glied in der Kette, sondern vielleicht sogar der stärkste. Sie glauben, man kann den Menschen bei Weitem mehr zutrauen, als wir gemeinhin annehmen möchten. Und man muss sich wirklich überlegen, wenn man sich überlegt, die frühen Antarktisforscher, die ein Jahr lang weg waren und dann ein Jahr in der Nacht da gewesen sind, in der Polarnacht, auf einem Schiff, wo es kein E-Mail gegeben hat und kein Strom und kein künstliches Licht, sondern vielleicht mehr Kerzen, wenn es nicht vorher ausgegangen ist, die von Biskuitküchlichen gelebt haben und geschmolzen Wasser und so. Im Vergleich dazu ist eine moderne Raumfahrtmission Peanuts, und dann fängt es euch. Es ist so, man sagt auch so, Sofasurfer-Exploration ja, dazu. Im Verhältnis zu dem, was diese Leute früher gemacht haben.
Ja. Darf ich da vielleicht noch eine andere Frage auch anschließen? Ihrer Meinung nach, wie wahrscheinlich ist es, dass man diese Zeit, die man dorthin braucht, so verkürzen kann, dass das wirklich jetzt so... ja, für Honeymoon, wie Sie gesagt haben, irgendwann einmal möglich wird.
Ja, also für Mars wird es sicher noch länger dauern, da werden wir auch ein bisschen andere Technologien dafür brauchen, für die kurze Reisezeit. Was den Mond betrifft, bin ich viel optimistischer. Also die Mondreisezeit bei Apollo waren ca. 4 Tage. Das kann man auch noch kürzer machen. Und 2 Tage, wenn man wirklich einen hintersten Zipfel von Fiji reisen würde, ist man auch von Linz einmal 2 Tage unterwegs, im Endeffekt ein Pech hat. Ja. Von der Spätung ganz abgeschieden. Was wir sehr viel früher sehen werden, ist Honeymoon, also 3. Woche in der Umlaufbahn. Sie wissen vielleicht, man kann bereits jetzt Tickets kaufen, man lächerlich im Preis von $200,000 im Augenblick. Ein Platz auf der Raumstation ist auch käuflich im Augenblick für läppische $25 Millionen. Charles Simone, ein ungarischer Informatiker, der bei Microsoft sehr Geld gemacht hat, hat bereits zwei solche Flüge absolviert. Dann wissen wir, wo das Geld von unseren Softwarelizenzen hingeht, nach oben. Das ist ein Markt, das ist ein ganz großer Markt. Also das ist auch der Grund, warum Leute wie Richard Branson, der Chef von Virgin Galactic, diese Fluglinie da so viel reingebuttert hat. Wobei der Tourismusmarkt eine Sache ist, andere ist auch kommerzielle Sachen für Nutzlastbeförderung. Stellen Sie sich vor, Sie können einen Brief in zwei Stunden in Australien haben. Und es gibt Firmen, wo das so wichtig ist, dass es das Geld wert ist im Endeffekt. Ja,
ja,
mit
diesen großen Dimensionen, ja.
Ja, das ist richtig prinzipiell, wobei, wie gesagt, zuerst die Umlaufbahn, dann der Mond, das werden wir sicher noch erleben, das gebe ich Ihnen schriftlich sogar, das klingt auch nur Science Fiction halt, aber ich denke, wir leben in einer Welt, die vergleichbar ist mit der frühen Luftfahrt im frühen 20. Jahrhundert, so um 1900, 1905 herum, hat es eine Handvoll Piloten gegeben und wahrscheinlich Hundertschaften verschiedenen Designs, wie Flugzeuge ausschauen können halt. Und da ist einfach eine natürliche Selektion gegeben. Wenn einer nicht mehr lebendig zurückgekommen ist, lieber nicht mehr so versuchen, machen wir was anderes. Ja. Und so hat sich die Sicherheit in der Luftfahrt entwickelt überhaupt. Und es hat keiner mehr ein Problem damit, in einem Flieger nach New York auf einen Kaffee zu fliegen. Ja, im Prinzip. Ja. Ich denke, wir werden noch einige sehen noch. Ja. Ich denke immer, die interessante Frage ist immer die, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber was würden wir wagen, wenn wir wüssten, wir könnten nicht scheitern?
Nächste Frage. Ja. Ja, wir haben die tollen Animationen gesehen vom Ares-Programm von den USA. Ich würde einfach immer gerne die Rolle von Europa hinterfragen. Wie sieht sich Europa selbst in der Zukunft der Mond- oder Marserforschung? Oder kann das, so wie eine Marslandung, ein einzelner Nationalstaat wie die USA überhaupt technisch und finanziell überhaupt nur leisten?
Es ist eine politische Frage letzten Endes. Prinzipiell wäre ein zweites Apollo möglich. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Außer die Chinesen zwingen die Amerikaner in ein zweites kaltes Rennen hinein. Europa versucht krampfhaft, sich eine Rolle zuzuweisen. Wir haben bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA Bestrebungen, bei der ISS viel zu machen. Wir sind da ein Juniorpartner, der Kleine, der Unwichtige, der kleine Bruder, der ein bisschen vernachlässigt wird. Das ist nicht aus gekränkten Stolz aus, sondern einfach, weil alle strategischen Entscheidungen bei der NASA, bei den Russen getroffen werden letzten Endes. Das wird versucht, bei Constellation anders zu machen. Manche Kompetenzen sind in Europa einzigartig, was gewisse Ionentriebwerke antrifft zum Beispiel. Halt. Wir versuchen gerade im Bereich Mars-Analogwissenschaften, also im Betreiben der Wissenschaft, eine einzigartige Expertise anzueignen. Halt. Wir sind noch nicht so weit. Halt. Und wenn man sich überlegt, wie gesagt, ein Big Mac und ein Cola für jeden Österreicher pro Jahr und davon nur ein paar Prozent in die Marsforschung, kann man sich vorstellen, das ist mein Gehalt und Studenten oder dazu. Na, also man muss bescheiden bleiben. Ja. Das ESA-Budget liegt bei ca. jährlich 3,5 Milliarden Euro, das NASA-Budget jährlich bei ca. 14 Milliarden Euro im Vergleich, plus dieselbe Menge noch mal in Geld im militärischen Weltraumforschungsbereich mit drin. GPS zum Beispiel kennen Sie alle. Ja, das sind so Beispiele. Also in Proportion gesehen, für das bisschen, was wir an Geldern haben, glaube ich, leistet Europa wirklich gute Arbeit. Sagen auch die Amerikaner. Wenn es wirklich eine signifikante Beteiligung geben wollte, sprich ein Symbol, ein Amerikaner, ein Europäer in der Crew drinnen, müssen wir uns noch mehr anstrengen. Ja. Also alle diese kritischen Systemkomponenten, wie die Triebwerke, wie die Raumanzüge, das werden sich die Amerikaner nicht ohne weiteres da annehmen lassen. Das sind strategische Entscheidungen letzten Endes.
Okay. Bitte.
Eins, zwei.
Das weiß ich mehr oder weniger jetzt schon die Frage. Na, und also diese Mars-Mission, planen das die Amerikaner jetzt? Oder ist das
am Ende des Constellation-Programmes ist die dediziert Mars-Exploration schriftlich als Ziel dokumentiert. Aber die Details sind noch sehr vage, was die Zeiten betrifft, was die Größe der Systeme betrifft halt. Es ist auch jetzt gerade, das NASA-Budget ist gerade vorgestern wieder rausgekommen für das nächste fiskale Jahr. Es ist die Mondstation zu einem Stationchen geworden, im letzten Budget halt, wobei es immer schwierig ist. Wir reden hier über Projekte, die in 10, 20, 30 Jahren stattfinden. Und dann kann politisch so viel passieren, dass es in beide Richtungen gehen kann. Wenn es so dahin dümpelt, wie es jetzt ist, werden wir mit 2030 nicht am Mars sein. Glaube ich nicht. Ja. Aber ich sage immer, Wenn ein zweiter Kennedy oder Obama sich in das Rednerpult stellt und sagt, wir machen das zu einer nationalen Priorität, aus gutem Grund heraus, weil es eben das Bildungssystem stimuliert, weil es eben uns Technologien gratis mitliefert, von denen unsere ganze Kultur profitieren kann, weil es auch um Ressourcen geht im Endeffekt halt, dann können wir in 10 Jahren am Mars sein. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
Und dann die zweite, also wie sehen Sie das Programm der Russen, also diese Soyuz-Raketen, die funktionieren immer noch?
Das sind robust, die fliegen mit Kerosin, die sind unkaputtbar.
Die sind eigentlich ja nie abgestürzt. Also
genau.
Die Shuttles haben ja Probleme, also die werden sie einstellen. Oder?
Genau, richtig. Ja. Die Russen arbeiten gerade an einem Upgrade von der Soyuz.
Wollen die auch am Mars fliegen?
Sie wollen auch am Mars fliegen. Sie haben in ein paar Jahren wird die Phobos Grunt Mission starten, das ist eine Mondmission, also eine Mars-Mond-Mission im Endeffekt, wo sie auf einen der beiden Mars-Monde landen werden. Sie haben auch schon jede Menge Studien. Die 500-Tage-Isolationsstudie sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Die Russen sind russisch unter Anführungszeichen und sperren 6 Freiwillige. Das sind wirklich Freiwillige, also nicht russisch Freiwillige. In eine Simulationsanlage ein, wo sie 500 Tage in der Station drinnen sind. Ja, also die wird die Transitphase hin und retour trainiert. Sind 2 Europäer auch darunter, also Franzosen und ein Deutscher, die sehr cool sind. Also das sind tolle Leute, sind auch aus an den 5000 Werbern ausgewählt worden halt. Ich war ein bisschen da am Rande mit dabei bei der Selektion, das war eine ganz witzige Sicht, halt, weil nämlich die jede Menge an Leuten sich da melden. Das haben wir bei Austromarscher gesehen, das ist eine ganz witzige Sache, wo Leute mit ganz kuriosen Hintergründen sich melden. Konkret bei der ESA war es so, dass auch ein paar Leute, die frisch aus dem Gefängnis entlassen waren, sind sich gemeldet haben, haben gesagt, ich habe jetzt 500 Tage hinter Gittern, mir schreckt nichts mehr, nennt es mir. Ja. Ist vielleicht nicht die beste Wahl, muss man sagen, ja, die sind es nicht geworden. Bitte.
Wie ist das mit dem Massentourismus vereinbar mit der gegenwärtigen CO2-Diskussion und die Raketen in der Welt?
Also Mars hat 95% CO2 in der Atmosphäre, also so gesehen. Also die Erde selber. Ja, es gibt ein Environmental Impact Statement von jedem Raketenstart. Wenn Sie das Shuttle anschauen, das, was da rauskommt, ist Wasser. Sie haben Wasserstoff und Sauerstoff, das verbrennt zu Wasser, H2O. Kommt viel Wasser hin. Die Russen haben mit Kerosin, richtig, ja, das stimmt, wobei beim Zusammenbau einer Rakete mehr CO2 verbrannt wird für den Transport am Boden als nach oben. Ja. Also die Russen arbeiten ganz anders von der Philosophie her, sind viel eben robuster, low-tech, auf verlässliche Komponenten ausgelegt. Ein berühmtes Beispiel ist der Weltraumkugelschreiber. Also, die kennen es vielleicht, es gibt so Kugelschreiber, die Druckmine drinnen haben, dass ich auch nach oben schreiben kann, unter Wasser schreiben kann, auf Fett ein bisschen, solche Sachen. Die Amerikaner haben, in einer Privatfirma muss man auch sagen, also ein paar Millionen Dollar reingebuttert, bis das Ding gehabt haben, bis die ganze Produktionsverfahren da waren, weil man eben auch eine Schwerlosigkeit keine normale Kugelschreiber verwenden kann. Was machen die Russen? Sie nehmen einen Bleistift. Ja, der Klassiker. Ganz richtig, ja. War so eine Geschichte, das war bei Austromir, wie der Fiebig damals geflogen ist. Ganz ein toller Mensch, der Fiebig. Mein Kollege erzählt aus Graz, sie haben ein paar Wochen vor dem Flug haben sie halt nur eine Bestellung gehabt. Die Russen haben gesagt, schickt uns sofort, wir brauchen, Andi, ich glaube 60 oder 80 Liter an Reinigungsalkohol. Wir müssen nur ein paar Sachen desinfizieren und putzen bei den Raketen. Es muss sowas, wie man nicht starten halt geht. Halt, ja. Haben es halt hingeschickt, halt wirklich kistenweise im Endeffekt, Reinigungsalkohol. Und dann sind sie dort angekommen, hat die ganze Vorbereitung für den Start gemacht halt. Und dann haben sie gesagt, was ich mit den 60 Liter Reinigungsalkohol, hat das eh passt. War 60, bei uns sind nur 30 angekommen halt. Sonst draufgekommen, dass der Rest irgendwo auf dem Weg verloren gegangen ist. Ja. Also dann hat ein Kollege mal ein Raumschiff mitentwickelt, ein neuer Frischer, ein Kollege von mir. Da haben sie also die Spezifikationen bekommen, was das Ding, der Satellit, alles aushalten muss. Ne? Und dann hat es geheißen, ja, das Ding muss also eine Beschleunigung von, ich glaube, 20 G, also 20-fache Erdbeschleunigung aushalten. Und ich habe Gott, das sind das für kräftige Raketen, das gibt es nicht und das so schnell starten nicht. Nein, das ist nicht wegen dem Boden, wegen dem Start selber, sondern die hohe Beschleunigung muss das Ding aushalten, wenn es am LKW übertragen wird auf die Schiene, wenn die Schiene dann von Novosibirsk oder wo auch immer halt zum Weltraumflughafen kommt und wenn nicht der Lokführer wieder mal kräftig am Ramburg aufkommt, dann muss er seine 20G aushalten halt. Ne? Das ist russische Qualitätsarbeit. Ja? Bitte, ich glaube, da war...
Ja, also mir drängt sich eine andere Frage auf im Gesamtkontext, und zwar Mars sicher noch möglich, danach werden ja die Distanzen sozusagen annähernd unüberbrückbar. Und jetzt stellt sich mir sozusagen die Frage, ist es denn geschickt, wenn wir sozusagen der Zukunft die Möglichkeit der letzten Reise nehmen? Wie sehen Sie das? Oder gibt es noch weitere Reisen, die dann kommen können?
Ja, es gibt noch Dinge da draußen, wo ich nur die Oberfläche jetzt aufgrund der kurzen Zeit kratzen kann, wo die jetzt auch für uns noch ein bisschen Science-Fiction klingen halt, aber wo noch die Ohren schlackern. Stellen Sie sich vor, es gibt einen, zum Beispiel, einen, es gibt bei Jupiter und Saturn Eismonde. Das sind also Monde, die haben einen Eispanzer und darunter, wie wir mit ziemlich Sicherheit wissen, flüssiges Wasser. Mit großen Mengen an organischem Material gelöst. Das heißt, selbst wenn der Mars steril sein sollte, gibt es dort Regionen, wo man vielleicht geothermale Wärmequellen haben könnte und man geschützt vom Eispanzer eine Art Urozean hat, die vom Salzgehalt zum Teil durchaus erdähnlich sind. Ich möchte Eistauchen auf Europa gehen. Das ist cool. Aber das werde ich nicht erleben. Das werde ich nach Sie nicht erleben, werde ich nach Kindern nicht erleben halt, aber wer weiß, vielleicht in der übernächsten Generation eine Schmelzsonde, die sich praktisch durchschmilzt durch den Eispanzer und dann das U-Boot robotisch herumfährt, das Vorläufer halt. Ne? Vielleicht sehen wir einen außerirdischen Fisch dann. Und so weiter nach hinten. Also man hat immer gesagt, ein ganz kurzer Anschluss daraus, die Fotos, die wir von fernen Himmelskörpern sehen, schauen, wenn man zum ersten Mal da drauf schaut, nicht viel darüber weiß, irgendwann einmal ein bisschen langweilig aus. Der Mond, der Mars, eine große rote Kugel. Im Detail fangen diese Himmelskörper Geschichten zu erzählen an, wo ich Ihnen sagen könnte, das glauben Sie nicht, wenn ich es hier ohne Kontext erzählen würde. Ja. Da sind Dinge dabei, wo Sie, das wird viele Abende füllen. Das sind Sachen, die Sie ein paar Jahre wissen zum Teil. Bitte.
Ja, ich hätte dann die Frage, als du da gesprochen hast von dem, der aus dem Gefängnis herausgekommen ist, nach welchen Kriterien wird die Mannschaft ausgesucht?
Ja, würde ich auch gerne wissen. Nein. Es gibt in der Raumfahrt sogenannte Select-In- und Select-Out-Kriterien, also Einselektions- und Ausselektionskriterien. So Ausselektionskriterien sind die am Anfang gemacht werden, das heißt, der Mensch muss gesund sein, das kann man testen mit medizinischen Tests halt. Der darf keine Psychopathologien haben, also ich sage jetzt, einen Psychopathen möchte man nicht unbedingt mit an Bord haben. Wenn einmal diese Negativsachen ausselektiert sind, wenn man gesunde Leute hat, die also körperlich und geistig sehr gesund sind, dann kommen die Select-In-Kriterien. Das sagen, jemand ist besonders teamtauglich, jemand ist befähigt, die Mutter der Kompanie zu sein, unter Anführungszeichen. Jemand hat Qualifikationen, die in diesem Kontext besonders wichtig sind. Ich denke zum Beispiel für die 6-fach Besatzung, für den Marsflug zum Beispiel, dass man nicht nur jetzt 5 Piloten braucht, sondern Kommandant, sondern braucht jemanden, der kochen kann. Essen ist extrem wichtig in der Zeit. Ja, könnte man auch ewig lang erzählen, was wir in Utah alles gegessen haben oder auch nicht. Bis hin zu medizinische Versorgung. Jemanden, der auch psychologisch geschult ist, halt, um auch ein bisschen einen psychologischen Kratzbaum abgeben zu können halt. Also das ist ein Mix halt, wo man dann sich besonders qualifiziert, in eine bestehende Crew hineingebracht zu werden. Also wir in der früheren Selektionsphilosophie, so ich sage jetzt ein John Glennor, ein Neil Armstrong, ja, diese the right stuff, der Stoff, aus dem die Helden sind, ja, da war das Qualifikationskriterium, wer am weitesten pinkeln kann, der ist drinnen. Ja. Das sind Individualisten gewesen halt. Heutzutage macht man ja Teamplayer und selektiert die Gruppe als solche. Wie eine Schiffsbesatzung letzten Endes, ja.
Ja, ich habe so, also ich weiß nicht, ob die Story stimmt, aber es heißt immer, dass die Teflonpfanne verdanken wir ja dem Apollo-Programm.
Ist eine Urban Legend, hat schon vorgegeben.
Ah, okay. Ja. Wie ist denn jetzt, wenn Sie den Marsaufenthalt simulieren, haben Sie dann auch so Produkte, die Sie wie so eine Art Marketing dann verwenden? Also wo man sagt, das ist eigentlich dann schon wie so ein Zusatznutzen? Oder?
Ja, da gibt es einiges. Man nennt das Ganze Spin-Off. Die NASA bringt jedes Jahr einen Katalog raus, der so dick ist, wo es heißt, welcher Rauchmelder wieder mit NASA-Technologie besonders empfindlich geworden ist. Ich garantiere Ihnen, dass Sie bereits heute ein Dutzend Weltraumtechnologien verwendet haben, ohne es zu wissen. Von der Einspritzregelung in ein Auto anfangen, über irgendwelche textile Stoffe halt, GPS vielleicht, wenn Sie hergekommen sind und solche Dinge halt. Diese Spin-Offs sind Zuckerl. Unter Anführungszeichen. Man macht nicht Raumfahrt wegen diesen Spin-Offs, aber es ist ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt unter Anführungszeichen. Halt, ja. Auch bei Austromas haben wir es gehabt, wir haben zum Beispiel also ein System gehabt, wo man die mit einer Videokamera die Pupillenbewegung interpretiert, mit einer ganz speziellen Software im Hintergrund, halt, wo man den Müdigkeitsgrad sehr objektiv messen kann. Und das wird auch eingesetzt inzwischen auch bei Prototypen Verkehr kann man sowas auch bei LKWs zum Beispiel, halt, dass man manchmal manche LKWs erst in Betrieb nehmen kann, nachdem man den Test erfolgreich absolviert hat. in der Hoffnung, dass der, was einen Test macht und der, was einen Zündschlüssel hat, dieselbe Person ist halt. Aber das sind die Tücken halt. Ne?
Genau. Ich würde vorschlagen, noch eine letzte Runde mit Fragen und dann gibt es nachher die Gelegenheit noch für Einzelgespräche.
Gerne.
Da liegt der Mikrofon. Bitte.
Vor einigen Tagen ist zu meinem Entsetzen Österreich aus dem CERN-Projekt ausgestiegen.
Noch nicht. Wir arbeiten dran.
Ja, okay. Wie schaut es da mit euren Projekten aus und dem österreichischen Weltraumforum? Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, also wir haben das große Glück, dass nach circa 30 Jahren Lobbyingarbeit Österreich letztes Jahr der Europäischen Südsternwarte, der ESO, European Southern Observatory, beigetreten ist. Wir hoffen, dass man nach 30 Jahren nicht nach 6 Monaten die Entscheidung wieder revidiert. Wissen tut man es nie. CERN ist eine kleine Katastrophe, unter Anführungszeichen, weil einfach diese Milchmädchenrechnung, wir haben 120 Grad angestellt, geben 20 Millionen aus, also pro Person, da haben wir so Millionen ausgeben, das darf man nicht so rechnen halt. Das sind ganz andere Kriterien da. Jetzt, was ÖWF betrifft, haben wir das große Privileg, dass wir, ich sage immer, unter der Radargrenze fliegen, weil wir Grundlagenforschung betreiben. Wir bauen jetzt noch keine flugtauglichen Raumanzüge, sondern die Vorstufen, also die Prototypen zum Simulieren halt. Und für die Flugtypen braucht man dann ein paar Nullen mehr noch bei den Budgets halt. Da sind wir noch zu klein und zu unwichtig, Gott sei Dank. Und wir haben Gott sei Dank immer wieder auch, was die Firmen, die sagen, boah, das taugt mir, ja. Es gibt noch da und dort ein bisschen Mäzenatentum wie in der Renaissance, aber es ist sehr schwierig zu finden. Oder Firmen, die sagen, ich habe eine Technologie, die möchte ich wirklich unter sehr harten Bedingungen getestet bekommen. Probiert es mal aus, ja. Und wenn es bei euch überlebt, dann funktioniert es an jedem Ort des Planeten und ich kann es in meiner Marketingabteilung sagen. Also das ist etwas, wovon wir auch sehr, sehr profitieren. Also wenn hierinnen Leute sind, Mäzene sowieso, gerne. Quartalstag machen wir diesen Fund-Me-Regentanz, was wir aufführen. Aber wenn Sie Firmen haben, Kontakte zu Firmen, die sagen, boah, wir haben irgendwelche High-Tech-Produkte, die wir auch einmal unter etwas härteren Bedingungen getestet haben möchten, auch mit entsprechendem Marketingaufwand zu, wenn Sie möchten, kommen Sie zu mir. Wir haben da schon wirklich über solche Vorträge oft ganz witzige Geschichten zusammengebracht. Halt, ja. Diese Vorträge auch hier, die gibt es in verschiedenster Form, vielleicht nach einer 10 Sekunden Werbeeinschaltung. Wir gehen auch gerne in Schulklassen hinein, auch zum Beispiel, wenn man ein paar Schulklassen beieinander hat, oder auch in Firmen hinein, wenn man sagt, boah, ich habe 40, 50 Leute sagen, das darf sich interessieren halt, reden Sie mit uns, wir haben mehrere Leute, die solche Vorträge machen, lässt sich arrangieren, wir sind käuflich. Na, also, wir kommunizieren auch raus, nicht nur Ihre Steuergelder auch letzten Endes. Ja, genau.
Darf ich noch kurz, also, ja. Eigentlich wieder ganz anders, aber weil es halt ein Grundthema ist, immer, weil das Renaissance war jetzt das Stichwort, also weil es das Grundthema Thema ist, irgendwie sollte man nicht sozusagen auf der Erde haben wir, was weiß ich, ein paar Milliarden Leute, denen es sozusagen ein paar Milliarden geht schlecht und keine Renaissance sozusagen. Die Renaissance wäre vielleicht wichtig, da eine Renaissance zu installieren, als eben irgendwie nach Mars oder Mond oder Jupiter oder sonst so.
Ja, ist ein ganz wichtiger Gedanke. Mir hat es gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis er gekommen ist. Also in solchen Vorträgen ist es ganz eine berechtigte Frage. Wir haben bei uns auf der Erde Probleme und dann gibt es Leute, die sagen, wir brauchen 100 Milliarden, um zum Mars zu fliegen. Ja. Jetzt muss man das ein bisschen differenzierter betrachten. Erstens einmal, was die Zahlen betrifft. Ja. Ihr wisst, 100 Milliarden Dollar ist eine typische Zahl, mit der man so en gros rechnen würde ungefähr. Auf 20 Jahre verteilt, heißt es pro Jahr ca. 5 Milliarden in etwa halt. Das entspricht ein bisschen mehr als anderthalb Wochen von der ESA, vom ESA-Budget. Also wenn Sie, ich sage es, die nächsten 20 Jahre auf ein Cold und ein Big Mac pro Jahr verzichten würden, könnten Sie eine Mars-Expedition in ein paar Jahrzehnten haben halt. Ne? Und wäre gesund noch dazu halt. Ne? Ich hoffe, dass man das kann, wenn ich da eine Kollegin reden. Also von den Zahlen halt her, das muss ich aufpassen über solche Sachen. Das ist eine. Das zweite ist in Relation gesetzt halt zu anderen Budgetbereichen. Ich rede jetzt gar nicht von Bankenkrise und so, dann kommen eh nur die Tränen, glaube ich. Aber ich denke, mit circa an halben, dreiviertel Jahr Irakkrieg hätten wir eine Mars-Expedition. Nur zum Vergleich. Die Frage ist uns wichtig. Letzten Endes ist eine Frage der Entscheidung einer Kultur, was ist uns wichtig, was ist uns als Priorität vor Augen stehen. Ich glaube, wir sind im Augenblick noch nicht mutig genug, solche Entscheidungen zu treffen, vor denen unsere Welt in den nächsten Generationen leben wird. Wie das meines ganz einfach gesagt halt. Gib mir das Beispiel. Was kostet Amerika? ist eigentlich ein bisschen eine komische Frage halt, aber ist sicher die erste Frage gewesen ist, die Christopher Columbus gestellt bekommen hat, wie er um 3 Schiffe gebeten hat, um nach Indien zu finden, um dort eine Gewürzroute zu finden. Das war der eigentliche Hintergrund, nicht von wegen, ich möchte eine Stadt in Sevilla haben. Und genauso auch, wie Amerika ein Teil unserer Welt geworden ist, werden genauso auch, das garantiere ich Ihnen auch, der Mond als 7. Kontinent und dann auch die Mars und andere Welten Teil unseres Kulturkreises werden. Genauso wie die USA ein Teil unserer Kultur geworden sind, wie genauso wie Stationen in der Antarktis, wo heutzutage in Sommerzeiten 2.500 Leute auf McMurdo leben, halt genauso Teil unserer Welt geworden sind. Halt. Und ich denke, es wird immer Leute geben, die sagen, ich möchte wissen, was dahinter ist. Ja. Und ich glaube, der Preis, nämlich die Antwort, also der Lohn von dem Ganzen, nämlich die mögliche Antwort, ob wir allein im Kosmos sind, glaube ich, rechtfertigt so eine Geschichte schon. Wir sind die erste Generation, die sowas machen kann. Und ich bin offen gestanden, meinen Teil unwillens, diese Vorbereitung in einer großen Reise, der größten Reise unserer Generation, immer auf die nächste Generation zu verschieben.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke nochmal recht herzlich für den Vortrag. Ich darf für den Kepler-Salon noch die nächsten 2 Veranstaltungen ankündigen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr, also in 2 Tagen, Zukunft mag Behinderung, Normalität abseits der Licht ins Dunkel, Sozialromantik mit Gregor Demblin. Und der zweite Vortrag, ich hoffe, ich schaffe es jetzt unfallfrei. New Members of the Research Family, Neurosciences and the Presence in Criminological Debates, fast unfallfrei. Also im Prinzip um die Neurowissenschaften und ihre Rolle in der Kriminologie. Das ist am Freitag, dem 15.05. um 9.30 Uhr. Stimmt das oder ist das da verschrieben? Sollte das 19.30 Uhr heißen?
Nein,
9.30 Uhr. Ja, okay. 9.30 Uhr beginnt. Also es ist eine längere Veranstaltung. Ich danke Ihnen recht herzlich für den Besuch und wie gesagt, unser Vortragende steht gern noch für Fragen zur Verfügung.